Unabhängige im ÖGB Podcast. Ein UGÜT-Café zum Thema Personalvertretungswahl. Moderation Bernd Kniefatz. Im Gespräch Gerry Fuchsbauer mit Sandra Gaubmann, Alexander Kogler, Saskia Dulnig, Alexandra und Sabine Hammer und anderen. Eine Aufnahme des Livestreams vom 10. September 2024.
Gut, Gerrit, dass du mal mit deinem Input startest.
Ich schreibe dann später den Link, wo ihr das Dokument euch holen könnt. Also ich nehme jetzt einmal an, dass die allermeisten Wahlausschüsse sich mittlerweile konstituiert haben. Falls das nicht der Fall ist, dann müssen wir halt einmal nachfragen. Es ist so, dass gemäß Personalvertretungsgesetz immer die aktuell tätigen Personalvertretungsorgane, also sei es Dienststellenausschuss oder Vertrauenspersonenausschuss an der Dienststelle, sei es Fachausschuss eben im übergeordneten Bereich oder Zentralausschuss eben dann gegenüber dem Ministerium, dass die beauftragt sind, eben im Gesetz steht kein Datum drin, aber halt vor der Wahl rechtzeitig, also normalerweise im Sommer eben bis September dann, die Wahlausschüsse zu bilden. Die Wahlausschüsse sind ganz einfach zu bilden. Es wird festgestellt, wie viele Wahlberechtigte gibt es. Aus dem ergibt sich dann eben, dass es 3, 5, 7 oder 9, wobei 9 gibt es nur bei Zentralausschüssen, dann eben Wahlausschussmitglieder gibt. Also bei kleineren Dienststellen eben 3, bei größeren dann 5. Ja. Und der Ausschuss selbst hat eben den Wahlausschuss zu benennen. Also der wird nicht in irgendeiner Weise gewählt, sondern der wird einfach vom Ausschuss bestimmt. Und zwar in folgender Weise. Genauso wie der Ausschuss zusammengesetzt ist, wenn er aus mehreren Wählergruppen besteht, genauso ist auch der Wahlausschuss zusammenzusetzen. Und wenn die Zahlen nicht gleich sind, dann ist einfach das umzurechnen. Also nach dem ganz normalen Thomschen System eben mit Durchdividieren, eben durch 2, durch 3, und eben dann, bis man eben dann die nötige Anzahl von Personen hat. Das heißt, der Dienststellenausschuss bestellt eigentlich nicht als Gesamter die Mitglieder, sondern jede Wählergruppe hat eben die auf sie fallenden Personen zu benennen. Also die benennt die Personen und meldet die eben dann. Und wenn die eben dann vom Dienststellenausschuss beschlossen sind, werden sie informiert, bekommen das eben auch schriftlich, dass sie eben jetzt Wahlausschussmitglieder sind. Die gleiche Anzahl von Personen wird als Ersatzmitglied auch noch dazu nominiert. Und früher ist da gestanden im Gesetz, für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied. Also es konnte immer nur eine bestimmte Person den anderen vertreten. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, man hat jetzt 5 Wahlausschussmitglieder von zum Beispiel einer einzigen Wählerliste, dann ist es jetzt so, dass jedes Ersatzmitglied kann jedes Mitglied vertreten. Ja? Wenn ich mehrere Fraktionen, Wählergruppen habe, dann kann natürlich nicht immer nur von der gleichen Wählergruppe ein Ersatzmitglied eben jemanden vertreten, der oder die verhindert ist. Wenn die Namen eben feststehen, dann trifft sich der Wahlausschuss und tritt eben zum ersten Mal zusammen, wählt eben aus den eigenen Reihen eben dann eine Vorsitzende, eine Schriftführerin, wie das in solchen Organen üblich ist, und kann eben dann die Arbeit beginnen. Ja? Ich gehe das jetzt einfach so drüber, ihr könnt das jederzeit dann in Ruhe nachlesen, beziehungsweise eben dann eben auch nachher eben hier jetzt direkt Fragen stellen. Wenn man jetzt noch die Frage hätte, also falls irgendwo der Wahlausschuss noch nicht gebildet ist, wer kann eigentlich als Mitglied des Wahlausschusses nominiert werden? Es ist ganz einfach, jeder und jede, die hier bei den Wahlen kandidieren darf, darf auch im Wahlausschuss sein. Also die Bedingungen sind genau die gleichen. Das aktive Wahlrecht haben ja alle, die jetzt eben nächste Woche dann, am 18. September oder so, muss ich jetzt gerade selber nachschauen, was der Tag ist, den wir jetzt haben. Irgendwo steht da, wer heute im Dienst ist, das ist der 18. September, wer am 18. September eben im Dienst ist, darf wählen, aber wer gewählt werden will oder wer eben Ausschussmitglied werden will, sei es Wahlausschuss jetzt oder eben dann bei der Wahl Dienststellenausschussmitglied, der oder die muss schon seit April im Dienst sein. Allerdings muss man seit April nicht an dieser Dienststelle sein, sondern man muss eben hier im öffentlichen Dienst sein. also bei uns bei den Bundespersonalvertretungswahlen eben im Bundesdienst. Also das heißt, angenommen, es war jemand Lehrer und wird jetzt Polizist oder so irgendwas, dann kann er trotzdem bei der Polizei jetzt kandidieren, wenn er jetzt bei der Polizei ist, wenn er vorher eben in einer anderen Stelle gearbeitet hat oder umgekehrt. Ja. Also da muss man eben in Summe dann praktisch 6 Monate dabei sein, eben von April, eben dann der Stichtag zur Wahl ist eben im Oktober, ein halbes Jahr vorher, und eben 3 Wochen vorher, am 18. September, muss man dabei sein, damit man wahlberechtigt ist, damit man wählen kann. Zu den Begrifflichkeiten, es wird also hier vom aktiven Wahlrecht gesprochen, das ist das, dass man wählt. Ne? Ich war jetzt gerade vorher auf der Gemeinde und habe gerade aktiv mein Wahlrecht für den Nationalrat genutzt. Ja? Und passives Wahlrecht bedeutet, ich kandidiere, ja? Also ich lasse mich wählen. Ja? Also passiv sich wählen lassen, aktiv selber wählen. Ja? Also das passive Wahlrecht hat man nur dann, wenn man schon länger dabei ist, und das aktive Wahlrecht haben halt alle die, die eben ab nächster Woche spätestens eben im Dienst sind. Es ist nicht erforderlich, dass ich am 18.09. einen Vertrag habe, weil es dauert ja oft eine Zeit lang, bis man an einer öffentlichen Dienststelle dann tatsächlich seinen Vertrag kriegt. Also man muss nicht den Vertrag vorweisen können, sondern man muss nur im Dienst sein. Und das ist eben dann auch eine der ersten Aufgaben, was der Dienststellenwahlausschuss schauen muss. Er muss nämlich schauen, dass er von der Dienststellenleitung die Liste bekommt, wer eigentlich wahlberechtigt ist. Ja? Also das muss nicht der Dienststellenwahlausschuss selber erheben, sondern die Dienststellenleitung hat dann spätestens am 23. Oktober die Liste eben zum Auflegen zu übergeben. Ja? Und der Wahlausschuss muss aber schon eine Woche vorher öffentlich aushängen, wo dann ab 23. Oktober für 2 Wochen die Listen auflegt, wer ist wahlberechtigt. Ja? Und dann können die Leute nachschauen, ob sie eh drin stehen, oder ja, oder man kann eben auch nachschauen, stehen eh alle drin, die in Karenz sind, die gerade sonst irgendeine Freiphase haben oder sowas, ja, oder die im Krankenstand sind, auch alle die sind wahlberechtigt. Alle, die einen aufrechten Vertrag haben, sind wahlberechtigt, egal ob sie jetzt gerade da sind oder nicht, ja. Im Übrigen sind auch alle wahlberechtigt an dieser Dienststelle, wenn sie zu dieser Dienststelle gehören, obwohl sie gerade bei einer anderen Dienststelle Dienst zugeteilt sind. Ja? Also Dienstzugeteilte woanders hin sind dort wahlberechtigt, wo sie eigentlich hinkehren, also an ihrer eigenen Dienststelle, also nicht dort, wo sie dienstzugeteilt sind. Zwar sagt das Personalvertretungsgesetz grundsätzlich, jeder wählt das, was für ihn sozusagen jetzt personalvertreterisch tätig wird, aber bei der Dienstzuteilung ist das ist die einzige, aber doch deutliche Ausnahme. Und diese Ausnahme entsteht deshalb, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass Dienstzuteilungen im öffentlichen Dienst etwas Vorübergehendes sind und dass auf die nächsten 5 Jahre gesehen das Interesse der Person halt doch an der eigenen Dienststelle liegt und nicht dort, wo ich gerade bin. Ich weiß, dass in manchen Bereichen Polizei, also in verschiedenen Bereichen, im Lehrerbereich und so weiter, Dienstzuteilungen oft über einen längeren Zeitraum gehen oder auch über Monate oder Jahre. Aber das Gesetz sagt, wer Dienst zugeteilt ist, der ist nur vorübergehend dort, und daher ist das Wahlrecht eben an der Stelle, wo ich bin. Ja. Auf was der Wahlausschuss dann beim Wahlrecht schon auch schauen muss, ist, dass eben Personen drauf sind, auch wenn sie nicht bei dir, also jetzt bei uns eben die eigentliche Dienststelle haben, ja, ob das jetzt Stammanstalt oder was weiß ich halt hast, ja, aber trotzdem bei uns beschäftigt sind. Also tatsächlich sind alle die bei uns beschäftigt sind, außer eben, wenn sie Dienst zugeteilt sind, wenn sie woanders hinkehren, aber wenn sie bei uns mitbeschäftigt sind, ja, wenn sie eben verschiedene Dienststellen haben, dann sind sie nämlich an diesen mehreren Dienststellen wahlberechtigt, ja. Das heißt, sie können also tatsächlich auch mehrere Dienststellenausschüsse wählen, ja. Und wenn sie in 2 Bundesländern sind oder in 2 verschiedenen Bereichen, wo es verschiedene Fachausschüsse gibt oder Zentralausschüsse, können sie hier auch mehrmals wahlberechtigt sein. Also, es ist ein bisschen verwirrend, weil wenn jemand an mehreren Dienststellen arbeitet und eine davon ist eben seine Stammanstalt, dann ist er an allen wahlberechtigt, weil er eben dann nicht Dienst zugeteilt ist, sondern mitverwendet. Aber wenn er nur an einer Arbeit und dort die Dienst zugeteilt ist, dann ist er genau dort nicht wahlberechtigt, sondern eben dort, wo er hinkehrt. Ja? Also das ist, aber der Wahlausschuss soll prinzipiell darauf schauen, dass alle, die bei einer arbeiten, auch tatsächlich eben dort wahlberechtigt ist. Und wenn es eben dann einmal Ausnahmen gibt, ja, dann muss man eben auf das achten. Aber der Normalfall sollte sein, jeder, der bei uns arbeitet, der soll auch von uns vertreten werden können und der soll auch das Recht haben, eben uns zu wählen. Und eben er darf natürlich auch, er oder sie darf natürlich auch kandidieren, wenn er oder sie schon eben seit einem halben Jahr im Dienst ist. Also Aber Gary, wie gesagt, an sich muss Dienstgeber darauf achten, wer wahlberechtigt ist, und der Wahlausschuss muss es überprüfen. Und dann nur letzter Satz jetzt noch zu dieser Wählerliste. Man kann also in diesen 14 Tagen ab 23. Oktober, wo sie aufliegt, können die Leute halt Einwände machen, und dann muss man sich das halt anschauen und muss eben zu einem Ergebnis kommen. Und was der Wahlausschuss auch darf, wenn er merkt, der Dienstgeber hat da irgendein Übersehen, oder was ich zum Beispiel, jemand ist jetzt schon längere Zeit krank, gehört aber immer noch zu uns, dann kann der Wahlausschuss von sich aus einfach sagen, ohne dass die Person sagt, ich will, also Mängel, die der Wahlausschuss entdeckt, die kann er auch selber korrigieren und nicht nur, weil jemand sagt, es ist was zu ändern. Bitte, Sandra.
Ja, aber da habe ich eine Frage. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Kollegin bei uns, die arbeitet in der Josefstadt und in Stein. Jetzt kann die an beiden Dienststellen wählen. Aber wie stellt man fest, wo sie dann für den Zentralausschuss wählt? Die Dienststellenausschüsse sind klar. Aber wollte dann zweimal den
Zentralausschuss? Nein, auf das, also, das ist etwas, was der Dienstgeber an sich sagen muss. Der Dienstgeber muss sagen, die kehrt stammanstaltsmäßig dorthin, und dort ist sie ZA-wahlberechtigt.
Okay, danke.
Ja. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich sage ein Beispiel, im Sozialministerium haben Sie einen Fachausschuss für die AGES und für den Sozialservice, ja. Und wenn jetzt angeblich jemand in der AGES und im Sozialservice Tätigkeiten hat, dann kann er auch zwei Fachausschüsse wählen, ja. Weil es zwei verschiedene sind, ja. Aber, dass man zwei ZA wählt, kommt auch vor, aber seltener. Aber wenn ich eben jetzt an zwei Stellen der AGES zum Beispiel arbeiten würde, dann könnte ich zwar zweimal den DA wählen, jeweils an der AGES-Stelle des Bundeslandes, aber eben den AGES-Fachausschuss natürlich nur einmal, eben dort, wo meine Stammanstalt ist. Das muss der Dienstgeber wissen, was die Person selber nicht weiß, wo die
Nein, es ist bei uns eh so, welche die Hauptanstalt ist. Das ist bei uns eh geregelt.
Genau.
Danke.
Gut. Was muss der Wahlausschuss als nächstes tun? Also wie gesagt, er muss eben das aushängen mit der Wahl. Also, dass die Wahl stattfindet, prinzipiell muss der Dienststellenleiter aushängen. Das macht nur nicht der Wahlausschuss. Ja? Der Dienststellenleiter hängt einmal aus, da gibt es eine Wahl und die findet dann und dann statt. Ja? Der Wahlausschuss hängt eben dann aus, wann kann man schauen, wer ist wahlberechtigt. Dann ist die nächste Aufgabe des Wahlausschusses, dass er eben bis zum 23. Oktober die Wahlvorschläge entgegennimmt. Da muss er eben jetzt darauf achten, dass eben ein Wahlvorschlag so formuliert, also es gibt keine Normvorschriften, ja, also die Sandra und die jetzt schon länger da sind, vorher gesprochen von einem Formular, das die Hanna entworfen und so weiter. Es gibt keine Formularpflicht, ja, also es gibt auch die Goethe bietet Formulare an bei ihren Schulungen. Es gibt aber keine Formularpflicht. Es muss nur auf einer Wahleinreichung muss nur draufstehen, für welche Wahl kandidieren wir. Wie heißen wir? Geben wir uns auch eine Kurzform? Kurzform ist immer gut, weil am Stimmzettel gibt es einfach einen Platz für eine Langform und für eine Kurzform. Es gibt aber keine Vorschrift, wie die Kurzform, wie lang sie sein darf oder sonst was. Das ist alles nicht geregelt. Der Wahlausschuss muss nur darauf achten, dass die, wenn verschiedene Listen einreichen, dass die nicht verwechselt werden können. Das heißt, er kann eventuell dann zu anderen Listen sagen, hey, die hassen fast wie euch, wollt ihr oder wollen die anderen nicht vielleicht irgendwas Unterscheidendes dazu nehmen? Weil auf dem Stimmzettel stehen nämlich dann keine Namen von Kandidaten drauf. Es gibt im BV-Wahlrecht, jetzt im Unterschied zur Nationalratswahl, ne, ich habe jetzt gerade gesehen, da gibt es ja massenhaft Leute, die man auch dann ankreuzen könnte auf den verschiedenen Listen. Das gibt's bei uns nicht in der BV-Wahl. Da gibt's nur ein Listenwahlrecht. Keinerlei Vorzugsstimmen, keinerlei Persönlichkeitswahl. Das heißt, man hat auf dem Stimmzettel nur die Namen der Liste drauf, ja. Und wenn die eine Liste jetzt heißt, was weiß ich, revolutionäre Justiz, und die andere heißt Revolution der Justiz, dann wird der Wahlausschuss vielleicht sagen, könnt ihr vielleicht nur bei beide kurz nachdenken, ob es euch vielleicht so formuliert, dass man euch nicht verwechselt. Ja? Ich denke dann an den Film Leben des Brian, ihr kennst das vielleicht, Monty Python und so. Nicht? Ja, also das ist Aufgabe des Wahlvorschlages. Er kann sich nicht dagegen wehren, wenn jemand so kreativ ist, wie jetzt bei der Nationalratswahl und irgendwelche kreativen Kurzformen wählt, weil es steht nirgends, dass die Kurzform irgendwas mit der Langform zu tun haben muss. Ja? Ist bei uns üblich, dass man, wenn man sich zum Beispiel unabhängige Gewerkschafterinnen nennt, dass man halt dann in die Kurzform auch UG schreibt. Ist auch sehr sinnvoll, weil die Goethe intern eben auch sagt, nur Listen, die FCG, FSG oder UG in der Kurzform haben, die berücksichtigen wir dann für die Goethe, ja. Aber wenn es einer nicht macht, ja, dann Zögert für die GÖD nicht, nicht und bestimmt halt die Stärkeverhältnisse in der GÖD nicht mit, aber für Personalvertretung kann er oder sie trotzdem kandidieren. Also der Wahlvorschlag muss mindestens einen Kandidat oder eine Kandidatin enthalten, ist der nächste Punkt. Und das reicht eigentlich schon. Also wenn der das unterschrieben hat, dann reicht es schon. Es muss allerdings noch, damit eine Gruppe kandidieren können, auch noch eine gewisse Unterstützung da sein. Und zwar, es müssen die Unterstützungsunterschriften von 1% der Wahlberechtigten vorliegen. Also wenn ich bis zu 100 Wahlberechtigte habe in meinem Dienststellenausschuss, dann wäre das eins, ja. Aber da sagt das BVG, 2 Leute müssen es mindestens sein. Das heißt, wenn einer kandidiert, kann er für sich selbst sozusagen unterstützen und braucht er mindestens nur einen zweiten, der auch sagt, ja, ich bin dafür, dass du kandidierst. Dann hat er eine zweite Unterschrift und mit 2 Unterstützungsunterschriften kann er also bei bis zu 100 Wahlberechtigten eben schon kandidieren. Wie der Alex vorher gesagt hat, die Leute schon länger da sind, er hat also über 20.000 Leute, dann waren also beziehungsweise die Saskia, wenn sie in den ZA kommt, ja, als Spitzenkandidatin, dann brauchen die eben nicht 200 Unterschriften, also nicht 1% von die 20.000, sondern die Obergrenze ist 100. Also maximal 100 Unterstützungen, wenn man eben über 20.000 Wahlberechtigte hat, was ja bei etlichen ZAs eben auftritt. Bundesheer, Polizei, Lehrerinnen und so weiter, ja. Also, maximal 100 Unterstützungsunterschriften, müssen also vorhanden sein. Und wenn jetzt, ich sag das nur ganz kurz fertig, wenn jetzt der Wahlausschuss feststellt, okay, der hat vielleicht geglaubt, weil wir letztes Mal 35 Leute waren, er braucht nur 4 Unterstützungsunterschriften, mittlerweile sind wir aber 41 und er hat nur 4 geliefert, dann muss der Wahlausschuss muss generell festgestellte Mängel bei einer Wahleinreichung, muss er der Gruppe mitteilen und die hat dann 3 Tage Zeit, die notwendigen zum Beispiel im Unterschriften nachzubringen. Ja? Also man kann nicht einfach sagen, falsch eingereicht, Pech gehabt, ihr seid in dem Stimmzettel, sondern 3 Tage Möglichkeit ist, richtig zu stellen oder Unterschriften nachzubringen. Bitte.
Ja, weil ja doch vielleicht einige das erste Mal bei einer PV-Wahl antreten. Vielleicht kannst du noch ganz kurz darauf eingehen, was könnte die Langform des Wahlvorschlags sein? Was könnte zum Beispiel eine allfällige Kurzform sein? Und wichtig in unserem Bereich als Unabhängige, dass ja immer dann auch das UG dabei steht. Und noch zusätzlich aus dem Chat eine Frage, wird ein Stimmzettel ungültig, wenn ein Name dazu geschrieben wird? Also wenn auf den Stimmzettel nicht nur die Fraktion, Wahlgruppe angekreuzt wird, sondern auch ein Name hingeschrieben wird.
Okay, ja, dann ziehe ich das vor. Das wäre eigentlich die letzte Aufgabe dann des Wahlausschusses. Er muss ja dann nach der Wahl eben auch die Stimmen auszählen und eben überprüfen, ob es gültig ist oder nicht. Aber das können wir gleich hier behandeln. Also es ist so, das BVG ist da sehr einfach. Ein Stimmzettel ist gültig, wenn der Wählerwille eindeutig aus dem hervorgeht. Ja? Das heißt, wenn jemand einen einzigen Kreis ankreuzt und damit eben eindeutig sagt, ich meine diese Liste und er schreibt den Namen dazu, ja, dann macht es das nicht ungültig. Ja? Ungültig wäre ein Stimmzettel dann, wenn eben mehrere Listen angekreuzt sind oder wenn eben es so angekreuzt ist und durchgestrichen ist, dass man dann nicht mehr weiß, was ist gemeint. Aber die Entscheidung liegt beim Wahlausschuss. Also der Wahlausschuss, der kann nicht, wenn anderen fragen, anerkennen wir das jetzt oder nicht, sondern die müssen sich untereinander einigen, ist es für uns eindeutig oder nicht. Und das entscheiden sie mehrheitlich und Wahlausschüsse haben immer ungerade Anzahl von Mitgliedern, damit das mit dem mehrheitlich relativ einfach ist, weil es kann sich natürlich einer der Stimme enthalten, aber dann würde er im Notfall die Stimme des Vorsitzenden zweimal zählen, wie üblich. Aber der Wahlausschuss entscheidet, ob ein Stimmzettel gültig ist oder nicht und es gibt keine speziellen Vorschriften, sondern der Wählerwille muss eindeutig hervorgehen, ja. Ich kann natürlich auch jetzt, wenn ich jetzt den Alex Kogler wählen will und nicht die Spitzenkandidatin, das ist wurscht, es ist trotzdem eine Stimme für die Liste. Wenn ich da jetzt Kogler oder irgendwas dazu schreibe, das ändert nichts. Ja? Es gibt, wie gesagt, es gibt keine Vorzugsstimmen und die Reihenfolge der Kandidatinnen kann daher auch nicht geändert werden. Ja? Sondern wenn ich die Liste wähle, dann wähle ich die Liste so, wie sie vorliegt.
Genau. Ja, dann nochmal diese Frage eben, vielleicht wichtig auch für neue Gruppen. Könnte eine Langform sein? Was könnte eine Kurzform sein? Und eben vielleicht nochmal wichtiger Hinweis auf den, dass eben UG dort steht.
Ja, bei der Langform, wie gesagt, gibt es keine Bestimmungen. Ich meine, wer jetzt noch nicht bei einer Wahl gewählt hat, oder es ist ja wahrscheinlich in jedem Bereich auch ein bisschen anders. Also ich kenne Listennamen, die eben zum Beispiel ganz einfach den Namen des oder der Spitzenkandidatin enthalten, ja, dass man einfach sagt, Liste, aber nennen wir einen anderen, Liste Bernd Kniefarz, ja, und dann jetzt vielleicht noch irgendwas dazu. Also wir jetzt von der UG sind nicht dafür, das zu machen, weil wir wollen ja keine Personenvertretung oder sowas haben, sondern wir wollen einfach das betonen, dass wir eben die Leute vertreten, gemeinsam, parteiunabhängig und so weiter. Ja. Und das kann man eben entsprechend ausdrücken. Ich habe vor kurzem ein Seminar gehalten für Gruppen, die neu kandidieren, und die haben eben gesagt, wir haben auf unseren Wahlwerbekarten draufstehen, ich weiß es den Satz nicht mehr genau, ja, sie vertreten eben in dieser und dieser Weise, und das haben sie einfach auch in den Listennamen hineingenommen, ja, wir vertreten euch parteiunabhängig oder irgend so. Also man darf auch durchaus einen Slogan hineinschreiben, das ist nicht verboten, ja. Also es könnte zum Beispiel etwas, was bis jetzt noch nie passiert ist, wir haben bei uns im Bereich der Lehrerinnen der Unabhängigen seit 40 Jahren oder was die Zeitung Kreidekreis. Dann könnte jemand sagen, ja, das kennt ja jeder, dann tun wir eben bei unserem Namen unabhängige Lehrerinnen Gruppe Kreidekreis. Könnte man auch draufschreiben, ist auch nicht verboten, ja. Die FCG schreibt ganz gern drauf, die Standesvertretung, ja. Sie sind einfach der Meinung, sie sind die wirkliche Standesvertretung, dann schreiben sie eben drauf, Liste, ich sage jetzt keinen Namen, um niemanden zu bewerben, aber das machen sie häufig, die Standesvertretung, ja. Also da gibt's keine Bestimmungen. Ne? Das kann man machen, wie man will. Ja. Nicht? Man kann eben das betonen, wo man glaubt, dass man sich von den anderen Gruppen unterscheidet, was man dem Wähler, der Wählerin klar machen will. Und wenn ich eben sage, ich möchte eben eine unabhängige gewerkschaftliche Vertretung sein, dann kann ich eben in die Langform das hineinschreiben. Weil jetzt erst die beiden Kollegen schon länger genannt habe, die heißen einfach in der Kurzform WIKO UG, Langform wir für Kolleginnen, eben unabhängige Gewerkschafterinnen. Ja, also wir haben einfach das ganz klar ausgedrückt. Uns geht es darum, um euch zu vertreten, und wir machen das in unabhängiger Art und Weise.
Gut.
Also
Weil es der Bernd angesprochen hat, das mit dem UG, es ist eben in der Goethe schon bei den letzten Wahlen und auch diesmal wieder vereinbart. Vielleicht muss ich es dazu sagen. Es gibt fast nirgends gleichzeitig mit den Personalvertretungswahlen auch Gewerkschaftswahlen. Also fast nirgends. Es gibt einfach von den 27 Goethe-Sektionen gibt es insgesamt überhaupt nur in drei oder vier. Ne, ja, gibt es überhaupt nur auch Gewerkschaftswahlen. Auch wiederum nur in Teilbereichen. Bei allen anderen ist es so, dass die Ergebnisse der Personalvertretungswahlen werden auch verwendet, um die Gewerkschaftsorgane zusammenzusetzen. Ja, man nimmt einfach diese Ergebnisse und bestimmt damit auch die Gewerkschaftsorgane. Wir werden demnächst, nächsten Montag haben wir eine Besprechung, wir werden demnächst anscheinend auch formell beschließen, dass wir in Zukunft diese Berücksichtigung an die Gewerkschaftsmitgliedschaft in dem jeweiligen Bereich eben knüpfen werden. Das heißt, dass man eben sagt, wenn ich jetzt einen Bereich habe, der einfach sehr viele Gewerkschaftsmitglieder hat, dann wird natürlich das Wahlergebnis stärker berücksichtigt, als wenn ich einen Bereich habe, wo fast keine Gewerkschaftsmitglieder sind, um eben das auch entsprechend abzubilden, wo halt Gewerkschaft vertreten ist und wo nicht. Aber jedenfalls keine eigenen Wahlen. Und damit da eben nicht eine Streiterei entsteht, wer gehört jetzt zu uns, ja, kehrt der ÖAAB da dazu, kehrt der BSA dort dazu, ich meine, das weiß man zwar eh, aber es könnte ja sein, dass dann jemand Formulierungen gebraucht, die da und dort dazugehören, dann haben wir eben vor 5 Jahren das festgelegt, wer in der Kurzform FCG dabei hat, der wird für die Goethe-Fraktion FCG gezählt, wer FSG dabei hat, eben für die Sozialdemokraten, und wer UG dabei hat, wird eben für die unabhängigen Gewerkschaftinnen gezählt. Mehr Fraktionen gibt es in der Goethe nicht, weil keine anderen Gruppen bisher eben die 5%-Hürde, die wir in der Goethe im intern haben, nicht übersprungen hat. Aber es könnte eben in Zukunft sein, dass die sogenannten parteifreien Gewerkschafter, die es allerdings bis jetzt nur in ganz wenigen Bereichen gibt, das irgendwann auch mal erreichen. Früher haben die Blauen auch, oder immer noch zum Teil in manchen Bereichen Polizei, Bundesheer kandidieren auch eben die Freiheitlichen, also die Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher. Also die gibt es aber momentan alle nicht. Das heißt, bei denen ist wurscht, was draufschreibt. Aber bei den Gruppen, die eben für FCG, FSG oder UG gezählt werden wollen, die müssten eben das in der Kurzform eben dazu schreiben. Jetzt muss man aber dazu sagen, auf Dienststellenebene hat das eigentlich auch wiederum kaum eine Bedeutung. Weil auf Dienststellenebene ist das Parallelorgan der gewerkschaftliche Betriebsausschuss. Und der ist in den allermeisten Bereichen eh nicht wirklich fraktionell zusammengesetzt, außer man hat so riesige Dienststellen, wie es bei den Pflichtschullehrern üblich ist, ja, wo also wo also, ja, weiß ich nicht, was ist bei euch der größte Dienststellenausschussbereich oder über 1000 Wahlberechtigte oder was, nicht?
Ja, 1500, ja.
Ja, sogar 1500, ja. Also dort ist natürlich dann schon eine Gewerkschaftsvertretung vielleicht auch schon ein bisschen auch fraktionell bestimmt und nicht überfraktionell, aber ansonsten hat es auf Dienststellenausschussebene eben nicht so viel Bedeutung. Auf Landesebene ist was anderes, außer in Wien, weil in Wien gibt es keine Landesorganisationen in der Gewerkschaft, da macht alles der Bund mit. Aber in den anderen Bundesländern gibt es eben Landesleitungen, gibt es natürlich eben auch dann letztlich einen guten Landesvorstand und der zieht natürlich eben die Ergebnisse auf Landesebene dann eben heran und wenn dann eben auf Landesebene UG-Listen, FCG und FSG-Listen kandidiert haben, dann werden die eben für die Stärkebestimmung bestimmt. Ja. Das ist auch der Grund, weil halt ein paar Leute da sind, die eben gesagt haben, ja, ich möchte für den DA kandidieren und die von mir dann schon gehört haben, es war aber nicht schlecht, wenn du auch für den ZA kandidiert hast, weil dann würde das eben auch die Fraktionsstärke der UG eben in der GÖD eben mitbestimmen. Nicht? Ja. Und darum haben wir das eben jetzt, also der Bernd und ich halt jetzt betont. Der Bernd und ich sind eben in dieser UGÖD-Wahlgruppe, wo eben die Sandra so ein bisschen, also die Sandra Gautmann unsere Sprecherin ist. Und ja, wir versuchen eben die Menschen da dazu zu bringen. Es ist nämlich ganz einfach, nicht, wenn man in der GÖD bestimmtes Fraktionsstärke-Prozentsatz erreicht, dann bestimmt sich halt danach ganz einfach auch die finanziellen Mittel, die man dann in der GÖD hat und eben auch die Mandate, die man in der GÖD hat, von Pensionistenvertretung angefangen über Kontrollkommission eben bis zum GÖD-Vorstand oder eben in den Ländern, Landesvorstand und so weiter.
Wir sind abgeschweift und noch kurze Frage aus dem Chat, passt aber zu dem, was du vorher gesagt hast. Darf eine Person mehrere Fraktionen unterstützen, also zum Beispiel Unterstützungserklärung für die ÖLI und die FSG abgeben? Ja, ist möglich, ne?
Genau. Es gibt keinerlei Beschränkungen. Jeder darf, ich drücke damit ja nur aus, ich bin dafür, dass diese Gruppe am Stimmzettel stehen darf. Ja? Und das darf ich natürlich auch bei mehreren, ja? Also ich weiß Kollegen von anderen Fraktionen, die sagen, ich unterschreibe immer für alle bei uns, das kandidieren dürfen, weil ich bin ja dafür, dass es demokratisch übergeht und dass auch jeder kandidieren dürfen. Ja? Das darf man, ja. Man darf auch, um das mit mehreren vielleicht gleich weiter zu behandeln, man darf natürlich auch im Wahlausschuss sein und selber kandidieren, natürlich, ja. Also ich war selber ab 1991 immer im Landeswahlausschuss bei uns in Oberösterreich. Und ja, habe also auch immer wieder kandidiert, ja, und also das ist auch kein Widerspruch. Das Einzige, was man nicht darf, ist, man darf nicht in mehreren Wahlausschüssen sein. Weil man kann nicht dann am 27., 28. November in mehreren Wahlausschüssen sein, weil das geht nicht. Weil da hat man eben, ich meine, das sind einfach die wichtigsten Tage dann für den Wahlausschuss, eben die Wahl dann abhalten, die Leute wählen lassen und dann eben auswerten und so weiter. Und also in einem Wahlausschuss darf man immer nur in einem sein, kandidieren darf man. In beliebig vielen, also was man halt Organe hat, ja. Und man darf sogar, das kommt übrigens da in dem Text einmal auch vor, ja. Haben wir im Chat eine Frage, sonst gehst du jetzt weiter, ja?
Letzte Frage und was nicht die Sandra aufgezeigt hat, Frage war, heute wurde in einem DA besprochen, dass 16. Oktober die Einreichfrist sei, nicht der 23. Oktober.
Ja, ich verstehe nicht, warum manche Leute immer irgendwas verbreiten, was nichts mit dem zu tun hat, was steht. Ich meine, der 16. Oktober steht in keinem GÖD-Dokument, ergibt sich aus keinem Gesetzestext und aus gar nichts. Wenn Sie intern sagen, Sie wollen diese Woche früher haben, das können Sie nicht. Sie dürfen nicht. Sie müssen jeder Wählergruppe bis 23. Zeit lassen. Und ich meine, es hat ja so Streitfälle gegeben. Irgendeine Dienststelle macht am 23. Oktober einen Betriebsausflug und macht zu und der Wahlausschuss sagt, ja, wir sind auch am Betriebsausflug, leider können Sie am 23. nicht einreichen. Das geht nicht. Also man muss am 23. Oktober einreichen können. Also das ist ein Wochentag, es ist bewusst immer ein Wochentag, immer ein Mittwoch. Da an diesem Tag muss vom Wahlausschuss entweder wer erreichbar sein oder irgendwo, weil ja, also das wäre jetzt der nächste Punkt.
Gut, dann machen wir weiter. Ich sehe niemanden, der aufgezeigt hat. Keine weiteren Fragen, bitte, Gary.
Okay, gut. Wir waren also jetzt, gingen also da jetzt zurück. Wir waren also jetzt bei dem, dass der Wahlausschuss eben die Wählerlisten eben korrigiert und eben die Wahleinreichungen eben entgegennimmt, dann eben auch bestätigt, dass es eben, also nimmt es zunächst einmal entgegen. Nach dem 23., also normalerweise am 24. haben wir immer gemacht, sitzt man sie eben dann zusammen im Wahlausschuss, schaut sie alle Einreichungen an. Also wenn ich meinen Wahlvorschlag abgebe, bekomme ich eine Bestätigung, dass ich ihn rechtzeitig abgegeben habe. Das ist noch nicht die Bestätigung, dass er in Ordnung ist. Weil das macht dann nicht eine Person, die das entgegennimmt, weil das kann vielleicht auch Sekretärin entgegennehmen, aber es kann ja der Wahlausschuss eben in der Dienststelle sagen, ja, es ist heute zufällig von uns irgendwie keiner da. Bitte, wann wer kommt mit einem Vorschlag, nehmt es entgegen, gebt es einer den Zettel, den wir euch da jetzt geben, dass das abgegeben wurde und am nächsten Tag schauen wir es uns an. Wenn Sie also dann eben beim Durchschauen der Wahlvorschläge feststellen, da stimmt irgendwas nicht, da fehlt was, dann müssen Sie eben das denen mitteilen und denen 3 Tage Zeit geben, dass sie es korrigieren. Ansonsten, wenn eh alles passt, dann teilt man eben dem sogenannten Zustellungsbevollmächtigten oder der Zustellungsbevollmächtigten der Wählergruppe mit, dass der Wahlvorschlag eben angenommen wurde und daher eben diese Gruppe dann am Stimmzettel steht. Man sollte daher, oder man kann daher auf der Einreichung, auf der Wahleinreichung eben draufschreiben, Zustellungsbevollmächtigte Vertreterin. Muss man nicht, weil wenn niemand draufsteht, dann ist einfach der Erstgereihte auf der Wählerliste auch die Person, mit der eben der Wahlausschuss dann kommuniziert. Aber das kann immer theoretisch wie anders sein. Ja? Gut, dann ist also sind die Wahlvorschläge angenommen, dann kommt der nächste Schritt der Wahlvorbereitung. Man muss es dann einmal schauen, wo führen wir die Wahl durch, wo haben wir was, wo die Leute dann wählen können, ohne dass einer wer reinschaut. Also es gibt keine spezielle Vorschrift, wie die Wahl der Wahlort ausschauen muss, nur es muss ja so sein, die Leute sollen dort, ohne dass einer wer zuschaut, einen Kreuzerl machen können und sie sollten idealerweise dort auch in Ruhe sich noch einmal die Listen anschauen. Weil sie haben ja einen Stimmzettel, wo nur die Namen draufstehen, wie die Gruppen heißen. Aber sie sollten idealerweise dort auch dann in dieser Wahlzelle ausgehängt finden, wer kandidiert alle für die. Und zwar jetzt eben nicht nur für den Dienststellenausschuss, sondern eben auch für einen eventuellen Fachausschuss und eben einen Zentralausschuss. Und es gibt noch was, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, in Bereichen, in Dienststellen, wo es mindestens 5 Leute mit dem Status eines Behinderten gibt, ja. Das heißt also, Status muss mindestens 50% behindert sein. Und wenn das eben jemand eben auch bekannt gemacht in der Dienststelle, man hat 5 solche Menschen, dann haben die das Recht, dass sie sich eine Behindertenvertrauensperson wählen und dann gibt es eben auch dafür einen Stimmzettel. Die Behindertenvertrauensperson gehört dann gewissermaßen zum Dienststellenausschuss dazu. Sie ist dort nicht wahlberechtigt, aber sie ist bei allen Sitzungen, also kann bei allen Sitzungen dabei sein und hat eben speziell bei Behindertenfragen eben dann auch ein Vetorecht. Also normalerweise eben kein Stimmrecht, aber eben ein Vetorecht, wenn es um Sachen von Behinderten geht. Also man kann also eben da bis zu 4 Stimmzettel haben. In den Bereichen, wo gleichzeitig nur Gewerkschaftswahl stattfindet, wird man sinnvollerweise eben das nicht an einem anderen Ort machen, sondern eben auch noch gleichzeitig eben, also wir haben das zumindest immer so gemacht in Oberösterreich, dass wir eben praktisch die personenidente Wahlausschüsse gemacht haben, damit man das eben abwickelt. Also die Satz von mir zuerst, man darf nicht in 2 Wahlausschüssen sein, betrifft natürlich nur die Personalvertretungswahl, weil wenn ich eben gleichzeitig auch eine Gewerkschaftswahl organisiere, wo halt fast die gleichen Leute, aber halt eben nur die Gewerkschaftsmitglieder wohlberechtigt sind, dann kann ich das ja gleichzeitig abwickeln und muss die Leute nicht 2-mal wohin holen. Ja? Aber dann kann man nur mehr Stimmzettel haben. Wenn man jetzt die Wahl vorbereitet, muss man noch einen ganz wichtigen Punkt berücksichtigen. Und zwar wird es an jeder Dienststelle so sein, dass es Leute gibt, die können nicht am 27., 28. November da sein und wählen. Also es gibt eben auch bei uns die Möglichkeit der Briefwahl. Und die Bestimmungen sind so, der Wahlausschuss hat natürlich jeden, der das beantragt, dass er Briefwählen will, hat es zu ermöglichen. Und der Wahlausschuss kann auch von sich aus sagen, wir schicken allen karenzierten Kranken oder sonst irgendwas oder eben die irgendwo Dienst zugeteilt woanders arbeiten, wir schicken denen einfach die Briefwahlunterlagen und bieten ihnen eben so an, dass sie Brief wählen können. jeder, der Briefwahlunterlagen hat, muss ja eine Brief wählen. Es ist ja erlaubt, dass derjenige, der Briefwahl beantragt hat, auch bei den Nationalratswahlen, es ist ja erlaubt, dass der dann sehr wohl auch selber ins Wahllokal kommen kann und das eben dann, entweder gibt er einfach seine Briefwahlunterlagen dort ab oder er gibt es zurück oder so und wird dann wieder selber. Also ja, aber wir haben das immer so gemacht, dass wir eben zum Beispiel sie war eben, wie gesagt, im Landeswahlausschuss, wir haben immer gesagt, bei den Dienststellen, die so klein sind, dass sie gar keinen eigenen Wahlausschuss zusammenbringen, denen schickt man von uns aus einfach gleich einmal Briefwahlunterlagen. Also das kann der Wahlausschuss eben sagen. Ich weiß nicht, Bernd, bei euch ist ja so, bei euch hat ja eine Dienststelle normalerweise, wenn die Dienststelle der Bezirk ist, hat die ja viele sozusagen reale Dienststellen. Wie ist das bei euch mit Briefwählen?
Bei uns meinst du oder wo meinst du?
Na, bei Bernd zum Beispiel, oder weiß ich nicht, wie es sind, da gibt es bei euch auch Dienststellen, wo tatsächlich mehrere, die nicht nur eine Dienststelle umfassen, sondern wirklich mehrere sind?
Ja, ja, das gibt es einige. Das gibt es bei uns, da gibt es mehrere und auch zudem haben wir ja Schicht- und Wechseldienst. Somit ist nicht gewährleistet, aber der Krankenpflege ist ja nicht gewährleistet, dass der gerade an den 2 Tagen im Dienst ist. Und bei uns wird die Briefwahl eigentlich in jeder Dienststelle, soweit ich das jetzt weiß, angeboten.
Ja, okay, gut. Ja, nein, sie muss ja angeboten werden.
Ja, das ist bei der Exekutive Alex. Das Gleiche. Aber ich hab eine Frage, gell? Ich bin jetzt nicht in die EA, sondern in die Alfred und die Saskia. Jetzt schicke ich denen das zu, weil der, was ich, krank ist oder weil er halt diese Wurst in Urlaub ist, wie er immer. Wer hat den Anspruch auf diese Briefwahl? Wer zahlt das, den eingeschriebenen Brief? Müssen die das vorfinanzieren oder?
Nein. Es ist so. Gut, das ist eine gute Frage. Auf die wäre ich nicht eingegangen, aber es ist gut, soll man behandeln, ja? Also es gilt ja generell im Personalvertretungsgesetz, dass der Sachaufwand des Dienststellenausschusses, also der Personalvertretung allgemein, ist vom Dienstgeber zu tragen. Und es ist auch hier so, dass eben tatsächlich das Stimmzettel drucken und so weiter, das macht das organisiert der Zentralwahlausschuss normalerweise, der druckt auch Stimmzettel für die Dienststellenausschüsse, meistens eben praktisch so Art Blanko-Vorlagen, das heißt, wo man dann eben selber die kandidierenden Listen an der Dienststelle hineinschreiben kann und eben dann kopiert, ja, in der entsprechenden Zahl, was man braucht. Aber jedenfalls diesen ganzen Aufwand, den hat der Dienstgeber zu zahlen, ja. Und das heißt, wenn ich jetzt eben Briefwahlunterlagen verschicke, natürlich eben eingeschrieben und so, ja, dann geht die Rechnung an den Dienstgeber. Also ich weiß nur zum Zentralwahlausschuss in meinem Bereich. Es ist zwar so, dass im BVG nirgends ein Kassier vorkommt, aber der Zentralwahlausschuss hat natürlich intern sich einen Kassier gewählt und hat auch beim Ministerium eben vorher gesagt, wir brauchen einfach so und so viel Geld. Auf Landesebene haben wir es in Oberösterreich immer so regeln können, dass wir halt dann einfach die ganze Wahlgeschicht in einer Dienststelle abgewickelt haben, dass einfach dort mit der Dienststelle und eben mit dem Land halt konkret ausgemacht war, dort wird einfach alles abgewickelt. Also wir brauchen es nicht finanziell extra wieder zahlen, sondern das wird mit der Dienststelle abgewickelt und die rechnen das eben dann mit der zuständigen Stelle am Land eben ab. Aber um das muss sich nicht der Dienststellenwahlausschuss in Wirklichkeit kümmern, sondern er muss einfach nur sagen, wir brauchen das, wir brauchen so und so viele Kopien, wir brauchen die Kuverts und die sind zur Post zu bringen und so weiter und dann müssen wir eben die Rechnungen zahlen und das muss eben über die Dienststelle abgewickelt werden.
Mhm. Ist so. Okay, ja. Also das heißt, also wenn jetzt an das, dass die vorher schon das Geld geben, aber oft einmal weiß man das ja nicht, also das heißt, es war halt nicht schlecht, wenn man wirklich einen Kassier und bestimmt der Kassier das vorher auslegt und das dann refundiert kriegt.
Naja, der ZWA in meinem Bereich, also ich war in dem nicht Mitglied, aber ich bin also gut bekannt mit den Schwarzen, mit unseren von dort. Und die haben immer, also die haben jetzt schon im Juni das beantragt beim Ministerium, sie brauchen einfach für den Aufwand das und das und sie ersuchen um eine Kontozahlung und das wird ihnen dann abgerechnet.
Okay.
Ja, das ist im Gesetz nicht geregelt, wie das konkret abläuft, das muss man sich jeweils ausmachen, ja.
Nein, nicht, dass da dann irgendwo ein Streit ist, wenn dann ist, wer wird zahlen und was ist
ja, alles, gell? Völlig richtig.
Das ist ja immer die Pleite da weg.
Genau.
Eins dann musst du halt schon sagen, was ich, du kriegst das Geld zurück, wenn du es vorher auslegst. Ist jetzt nicht frei, dass man ein Geld auslegt und dann das zurückkriegt, mein Gott.
Ja. Nein, man muss es einfach überlegen. Eines ist nämlich schon klar. Alles, was Fraktionen machen, also was wahlwerbende Gruppen machen, ja, also sei es ihre Besuche in anderen, also in den verschiedenen Teilen der Dienststellen, sei es eben Wahlgutes und sonst was, das alles ist von den Wählergruppen selber zu bezahlen. Ja? Das zahlt niemand andere. Die Wählergruppen müssen ihren Aufwand selber zahlen, aber der Aufwand für die Wahl selbst, der ist vom Dienstgeber zu tragen. Weil das ist ja eine gesetzliche geregelte Sache. Und so wie eben, ja, die Leute auf der Gemeinde halt jetzt einfach intensiv für die Wahl arbeiten, ja, so muss halt dann auch in der Schule vielleicht die Sekretärin halt einmal Sachen zur Post tragen oder sonst irgendwas.
Ja, das ist ja nichts dabei. Und dann habe ich noch eine Frage, wenn ich jetzt dann sage, Dienststellenausschuss, Fachausschuss, Zentralausschuss, gell? Jetzt habe ich eben die A, wie immer, meine A Prozent. Das gebe ich dann in Dienst- oder in Wohlausschuss in St. Veit, wenn wir in St. Veit sind. Beim Fachausschuss muss ich nach Klagenfurt fahren und das den Wahlausschuss für Kärnten geben. Genau. Und dann muss ich nach Wien rausfahren und das im Prinzip im Zentralausschuss den Wohlausschuss geben. Oder kann man das im Prinzip per E-Mail oder was ich eingeschrieben habe?
Per E-Mail geht gar nicht. Du kannst das eingeschrieben schicken, okay. Du musst das halt rechtzeitig vor dem 23. Oktober wegschicken. Ja?
Okay.
Ist so. Okay. Ja? Genau.
Aha, passt. Das ist so halbwegs kaputt.
Ja. Okay. Na gut. Dann.
Also, und bitte, ich mein, wenn man jetzt eben Briefwahl anbietet, dann müssen Sie natürlich klar sein, Briefwahlstimmen sind dann gültig, wenn Sie beim Wahlausschuss bis zum Ende der Wahlzeit einlangen. Also wenn jetzt, ich meine, es gibt zwei Wahltage, aber nicht alle, also ich weiß das aus der Vergangenheit, nicht alle Wahlausschüsse bieten tatsächlich Wahlzeiten am 27. und 28. an. Wenn ein, die steht nämlich nicht im Gesetz, dass man beide anbieten muss. Ich meine, meiner Meinung nach legt die Goethe den Datum fest, als wir in der Goethe eben 27. und 28.11. beschlossen haben, sind wir eigentlich schon davon ausgegangen, dass eben das zwei Wahltage sind, aber es steht wörtlich nirgends, dass man Wahlzeiten an beiden Tagen anbieten muss. Es steht nur so, man soll die Wahlzeiten so anbieten, dass die Leute eben entsprechend teilnehmen können, aber es ist nicht näher ausgeführt. Aber es ist ganz klar geregelt, Briefwahlstimmen zählen nur dann, wenn Sie bis zum Ende der Wahlzeit dieses konkreten Ortes, wo ich zu wählen habe, wenn Sie bis dahin eingelangt sind. Und was danach kommt, ja, also angenommen, wir haben Wahlschluss um 15 Uhr, also wir haben am Donnerstag Wahlschluss um 15 Uhr gern gemacht, ja, damit wir dann einfach auch nur Zeit haben und nicht bis allzu lang in die Nacht hinein beim Auszählen und so weiter und beim Streiten über Gültigkeit oder nicht. Und dann kommt irgendein Bote, ja, von irgendeinem Paketdienst und bringt um 14:04 ein Kuvert. Dann dürfen wir das ganz einfach nicht mehr gültig nehmen, ja, weil die Regelung ist einfach bis Ende des Wahlschlusses für die direkt wählen, muss auch das Kuvert eingelangt sein mit den Briefwahlunterlagen. Also es gibt nichts mit Datum des Poststempels oder sowas, wie es ganz früher einmal bei der Nationalratswahl gegeben hat. Das hat es bei der BVWL noch nie gegeben. Ja. Es ist einfach, muss stimmen. Denn es werden dann nachher, gehen wir jetzt zu dem Schritt hin, was tut der Wahlausschuss eben, wann dann alle gewählt haben und so weiter. Ich meine, es ist da drin auch beschrieben, wie das geht beim Wählen, aber ich glaube, das weiß jeder selber, weil jeder hat als Staatsbürger schon mal gewählt. Das ist da auch nichts anderes. Man geht rein, der Erste vom Wahlausschuss schaut, ist der auf der Wählerliste, hagelt ihn an, dass er da war oder sie da war. Dann gibt man ihm den Wahlzettel und das Kuvert, wo es reinstecken kann, sagt, bitte geh in die Wahlzelle, sagt, das kann ich da gar nicht ankreuzeln. Dann sagt man, nein, du kreuzelst das nicht da an, ja. Du gehst jetzt da rein, ja, weil es ist ja eine geheime Wahl und du brauchst nicht da protzen, dass wir alle wissen können, was du willst, sondern du gehst da hinein, ja. Und man soll bitte auch kein Screenshot-Foto dann vom Stimmzettel machen oder Facebook oder sonst wo hinstellen. Das ist einfach nicht statt, es ist einfach nicht, in Österreich gehört sich das einfach nicht, weil wir haben geheime Wahlen, ja. Und dann geht bitte hinein und im Gesetz steht, wenn er rauskommt, dann gibt er seinen Stimmzettel dem Wahlausschuss. Ich weiß, dass es überall üblich ist, dass ihn der selber in den Schlitz reinschmeißt, ja, kann man eh machen, aber im Gesetz steht eigentlich, er gibt den Stimmzettel wieder dem Wahlausschuss und der Wahlausschuss schmeißt ihn dann rein, nicht? Man befürchtet da, dass irgendwelche Magier halt irgendwelche Tricks haben, dass sie dann womöglich am zweiten geheimen Stimmzettel, wenn sie es irgendwo herzaubert haben, dann auch noch reinschmeißen oder so. Also, es sollte so sein, dass halt das eindeutig ist, dass da nur einer reingeschmissen wird.
Ich habe noch eine Frage zu diesen Wahlkarten, gell, oder ist ja wurscht, wenn du sagst, das schickt man ihn zu. Jetzt beantragt ihm der Beamte, oder ist ja wurscht, der Vertragsbedienstete, dass er sagt, er kommt, weiß ich, zum Wahltermin in die zweite, kommt man nicht zum Wählen, nachher sagt er, ich brauche eben im Prinzip was für Wahlkarten.
Ja.
Jetzt passiert Folgendes, dass zum Beispiel sage ich, ja, passt, ich bin am, die zwei Tage bin ich da, habe aber einen Unfall, gell, und sage aber, ich will unbedingt wollen. Besteht dann die Möglichkeit, dass ich dann sage, was weiß ich, dass mir einer dann noch an dem gleichen Tag, wo die Wahlen sind, eine Wahlkarte gibt, dass ich das ausfüllen kann. Geht das?
Also es ist so, eine fliegende Wahlkommission gibt es bei uns nicht. Ja? Also das, die, bei Nationalratswahl geht ja das, da kann man das beantragen, dass wer kommt und die Stimmzettel sozusagen dann beim Kranken. Das gibt es bei uns nicht. Ja? Das ist nicht vorgesehen.
Okay. Also ja, Pech sozusagen.
Nicht unbedingt, weil okay. Es ist ja so, ich meine, Briefwahl bedeutet in Österreich eben tatsächlich Briefwahl. Ja? Das heißt also normalerweise eben über den Postweg. Aber es ist ja erlaubt, sozusagen es selber hinzubringen. Ja? Und ich meine, wie eng das der Wahlausschuss dann auslegt, ja, der sagt, ja, ich mache das jetzt im Auftrag von und sowas. Ich meine, juristisch ist es nicht ganz korrekt, wenn es wer anderer bringt. Ja? Ob sein Wahlausschuss akzeptiert oder nicht, liegt am Wahlausschuss. Ja? Ist einfach so.
Ja, aber theoretisch wäre also das jetzt möglich. Jetzt ist, was ich sage, am 28., 29. sind die Wahlen. Heißt ja ein Beispiel jetzt die Zahl. Oder wie auch immer, das sind die Wahlen. Die zwei Tage sind die Wahlen.
Ja?
Ja? Ja. Und am 28. kann der nicht wählen gehen und am 29. mal im Krankenhaus liegt. Nicht? Und jetzt fährt, weiß ich, ein Kumpel um mit der Wahlkarten und sagt, was weiß ich, fühl aus, pick zu, wie auch immer, und nimm mal unrechtlich, notariell kommt er noch da und sagt, der hat das ausgeführt. Geht das oder geht das nicht?
Tja, was er korrekt macht, vermutlich würde ich jetzt mal, er kann eine Art Kurierdienst, Botendienst oder sowas, ja. Wie heißt denn das, GPS oder nein, wie heißt denn die
Tracking oder was meinst du?
Nein, er kann ja.
DHL oder was?
Oder DHL oder sowas, nicht? Theoretisch, ja. Kann er ja sagen, die übermitteln das. Wenn's mit der normalen Post natürlich nicht mehr geht am gleichen Tag, ja. Kann das woanders machen.
Aber er braucht einmal eine Wahlkarte, dass er überhaupt ausfüllen kann. Sonst kann er nicht damit
zurückschicken. Nein, die kann ihm ja wer bringen.
Einer Bringer.
Das ist ja nicht verboten, ja. Es geht ja nur darum,
also dass... Also auch in den Zeitfenster, wo die Wahlen stattfinden.
Bei uns steht im Gesetz nicht drinnen, wann spätestens die Briefwahlunterlagen sozusagen dort sein müssen, sondern es gibt nur die Frist, Druck kommen müssen bis dorthin, ja. Wenn es die kurzfristige Sache auftritt, und man eine rechtlich korrekte Möglichkeit hat. Und zwar rechtlich korrekt bedeutet immer, es muss gewährleistet sein, dass die Person tatsächlich selber gewählt hat und das sozusagen abgeschickt hat. Ja? Mhm. Weil wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, kann ich bitte Briefwahlunterlagen für den Kollegen haben, ich bringe sie ihm schnell und dann wieder zurück, ja, dann kannst du nicht sagen, ob der gewählt hat oder der andere. Ja,
logisch.
Um das geht es einfach. Ja? Während wenn der eben dort wählt und eben auf dem Außenkuvert eben das bestätigt, dass er das ist mit seiner Unterschrift und der bringt es dann über irgendeine Art von Kurierdienst, dann wird man. Aber bitte, ja, also letztlich, ich kann das nur mal betonen, entscheiden tut der Wahlausschuss, was er für gangbar hält und es gibt nicht wen anderen. Ja?
Mit Blick auf die Zeit würde ich vorschlagen, dass wir weitergehen.
Ja, wir kommen jetzt schon zum Ende von den Wahlausschuss-Sachen, nämlich, dass er ja letztlich dann, also, ja, Wahllokal und so weiter, habe ich schon gesagt, ja. Und jetzt kommt's eben dann zum Auszählen der Stimmen, habe ich jetzt schon kurz gesagt. Alles ist gültig, was eben den Wählerwillen eindeutig ausdrückt. Vorher noch ein Punkt. Bevor man zum Auszählen anfängt, muss man jetzt alle Briefwahlkuverts, die gekommen sind, ja, muss man eben schauen, dass die eben alle ordnungsgemäß von außen jetzt ausschauen, dass man es dann eben aufmachen kann und das, was drinnen ist, eben dann in die Wahlurnen dazugeben kann. Ja, damit das dann eben in der Auszählung einfach gemeinsam ausgezählt wird und das Wahlrecht, das Wahlgeheimnis gewahrt wird. Weil wenn ich jetzt in einer Dienststelle zwei Briefwähler habe und dann zähle ich die extra aus, das geht nicht, ja. Sondern das Wahlgeheimnis muss ja gewahrt bleiben. Ja? Und nachdem es ja mehrere Stimmzettel gibt, ja, die normalerweise auch in mehrere Kuverts, nein, das heißt normalerweise immer in mehrere Kuverts, normalerweise in verschiedenen Färbige, damit es verwechselt wird, gegeben werden, muss man natürlich dann auch beim Auszählen schauen, ja, dass man eben zunächst einmal die Kuverts alle auseinandersortiert, ja. in ZETA, FADA, Vertrauenspersonen oder Behindertenvertrauenspersonen, ja, das einmal alles auseinander tut. Und dann sagen wir, okay, als erstes trümmen wir einmal den ZETA aus, weil denen müssen wir dann weitermelden. Die warten ja von ganz Österreich eben auf die Meldungen. Die zählen wir mal aus. Das heißt, wir machen jetzt, wenn wir jetzt einmal geklärt haben, okay, in jedem Kuvert war ein Stimmzettel-Kuvert drinnen, das ist jetzt bei den Briefwähler zuerst, ja, und dann noch eben bei den Einzelkuverts, wenn man die jetzt aufmacht, muss man auch wieder schauen, wenn man es aufmacht, ist da eh ein Stimmzettel drin, ja, oder 0 oder 2. Wenn 0 drin sind, muss man notieren, ungültige Stimme. Wenn 2 drin sind, das gleiche, notieren, ungültige Stimme, ja. Wenn einer drin ist, dann kommt er prinzipiell einmal zu den gültigen Stimmen. Man sortiert auseinander noch die verschiedenen Wählergruppen. Und wenn man das alles auseinander sortiert hat, dann zählt man eben durch, wie viel habe ich von den einzelnen Wählergruppen, notiert das, ein zweiter kontrolliert, und so kommt man eben dann einmal zum Ergebnis für den ZETA. Wenn man das fertig hat, schaut man sich das nochmal an, passt es zusammen, Anzahl der Wähler, die da waren, Stimmzettel, die wir gehabt haben, hoffentlich passt das alles zusammen jetzt, ja, so viel gültige, ungültige und eben wie viel auf die einzelnen Gruppen fallen. Dann füllt man das aus, also heutzutage in den meisten wahrscheinlich nicht, aber in manchen ZWAs kann man das eh schon elektronisch übermitteln. Das heißt, man geht dann rein da auf die ZWA-Webseite, die eingerichtet haben. Oder ansonsten muss man es halt per Mail übermitteln oder was immer und teilt denen einmal mit. Bei uns ist für den ZA jenes Wahlergebnis, und sagt gerne die Zahlen durch. Ja? Abgegeben, also Wahlberechtigte, abgegebene Stimme, gültige, ungültige und bei den gültigen dann auf Liste sowieso jeweils die Stimmenanzahl. Wenn man das fertig hat, geht man als Wahlausschuss zum nächsten. Also falls man jetzt auch nur eine mittlere Ebene hat, einen Fachausschuss, macht man die, weil auch die muss man nur beim anderen weitermelden. Und am Schluss macht man erst dann die eigene Dienststelle, weil die braucht man nicht großartig beim Weitermelden, und macht das alles. Ja. Wenn man das alles durch hat und wenn man sie dann endgültig einmal nicht mehr irgendwo verzählt hat, dann kann man eben das eben zusammenfassen und sagen, okay, das ist jetzt unser Ergebnis. Man hält das Ganze eben in einer Niederschrift fest. Na, jetzt muss man muss schon noch was tun, nämlich wenn man die Dienststelle ausgezählt hat und man hat in der Dienststelle auch verschiedene Wählergruppen, dann muss man ja nur die Mandate zuweisen. Ja? Weil wenn man nur eine Wählergruppe hat in der Dienststelle, ist klar, die ersten 5 sind gewählt, ja? oder wie viel man halt Mandate hat im Menschenausschuss. Wenn ich mehrere habe, dann muss ich das sogenannte Tonsche Verfahren anwenden. Ja? Also wer das noch nicht kennt, von Wahlsendungen und sonst was, passt mathematisch ganz einfach, ich nehme die Stimmenzahl der einzelnen Gruppen, schreibe sie nebeneinander auf und schreibe jeweils drunter die Hälfte von den Zahlen, ein Drittel von den Zahlen, ein Viertel von den Zahlen, ja. Und dann schaue ich, ne, dann steht so ein Raster von, sagen wir mal, ich habe jetzt 2 Gruppen, ja, der Einfachheit halber, dann schreibe ich eben die Zahlen von den 2 Gruppen nebeneinander und drunter habe ich die Hälfte, Drittel, Viertel. Das heißt, ich habe dann insgesamt das in der ersten Zahlen 2, mit den nächsten 2 dann 4, mit den nächsten 2 dann 6 und dann 8 Zahlen, ja. Und dann schaue ich einfach, okay, wir haben im DA 4 Leute, was sind die 4 größten Zahlen? Ja? Und wenn bei der ersten Liste dann bei den 4 größten Zahlen 3 untereinander stehen und bei der zweiten nur eine, ja, dann hat die eine halt 3 Mandate und die andere ein Mandat. Das ist einfach bei diesem Durchblick. Und das, der Sinn von dem ist, nicht durch 2 und durch 3 zu dividieren. Wenn ich 2 Mandate habe, dann muss ich meine Stimmen sozusagen auf 2 Mandate aufteilen, also sprich durch 2 dividiert haben. Und das muss immer noch mehr sein, als was bei den anderen eben, ja, das erste Mandat vielleicht ist, ja. Und wenn ich 3 Mandate haben will, ja, dann muss ich meine Stimmen auf 3 aufteilen, daher dividiert durch 3, ja. Und wenn das immer noch mehr ist, als die anderen beim ersten haben, nicht, dann kriege ich halt 3. Und wenn dann statt meinem vierten Mandat bei einer dann doch schon mehr Stimmen sind, dann kriegen sie eben das, ja. Also das muss eben auch der Wahlausschuss machen. Und wenn er das eben auch fertig hat, dann kann er eben feststellen, okay, die ersten 3 von dieser Liste und der eine von der anderen Liste ist gewählt. Und das werden wir dem dann eben morgen mitteilen. Und werden ihm das auch schriftlich geben, dass er eben jetzt Mandatar ist für die nächsten 5 Jahre oder bis er jetzt ein Mandat zurücklegt oder sonst was, ja, oder halt ausscheidet. Das ist sozusagen der letzte Schritt jetzt hier. Und was man dann danach auch machen muss, man kriegt ja dann auch die Ergebnisse, die Gesamtergebnisse vom Fachausschuss und vom Zentralausschuss übermittelt. Und dann muss man die Ergebnisse auch aushängen. Und da gibt es jetzt ein wichtiges Detail, das oft nicht beachtet wird. Ich habe ja gesagt, wir haben ein Wahlgeheimnis, ja. Und das Wahlgeheimnis sagt auch, man darf nur Gesamtergebnisse aushängen. Ja? Das heißt, wenn ich ein Zentralausschussergebnis von meiner Dienststelle habe, dann soll ich das nun nicht aushängen, sondern erst, wenn mir der Zentralausschuss zurückgemeldet hat, wie ist insgesamt ausgegangen, ja, wie viele Stimmen haben die Wählergruppen insgesamt, das habe ich auszuhängen, ja. Und dann hängt man normalerweise, dann steht er auf dem, was man vom Zentralausschuss kriegt, immer drauf, wer sind jetzt die gewählten Mandatare oder Mandatarinnen. Also nur Gesamtergebnisse aushängen und nicht Details. Das mit nicht Details und Wahlgeheimnis, man muss sich einmal vorstellen, es gibt ja Dienststellen zum Beispiel mit 18, 19 oder mit 10 Wahlberechtigte, ja. Da hat man vielleicht in der eigenen Dienststelle nur eine Kandidatenlisten, nur eine Listen, ja. Aber auch die wählen dann beim ZA, ja, 3, 4, 5 Listen, ja. Und wenn man dann feststellt, aha, bei uns haben alle UG gewählt oder sowas, ja, das steht eigentlich dem Dienstgeber und auch den Kolleginnen nicht zu, dass die jetzt alle wissen, dass die anderen auch alle UG gewählt haben, ja. Sondern das, nur das Gesamtergebnis wird ausgehängt und nicht das, was bei uns an der Dienststelle war. Also zur Geheimhaltung eines Wahlausschussmitgliedes gehört an sich dazu, dass man das nicht großartig um und um erzählt, wie toll nicht irgendeine bestimmte Liste an meiner Dienststelle abgeschnitten hat. Weil das ist Wahlgeheimnis. Also das, was bei den Nationalratswahlen normal ist und üblich ist, ist im BVG an sich nicht vorgesehen. Da steht nur drin, Bekanntgabe der Gesamtergebnisse. Ja, ich weiß, dass es nicht immer so gehandhabt wird, aber ich sage es euch, weil ich habe die Aufgabe, euch zu sagen, wie es vom juristischen Jahr. Was ist dann, wenn die Wahl vorbei ist mit dem Wahlausschuss? Naja, es ist ganz einfach. Der Wahlausschuss besteht, bis der Neiche sich bildet. Also das heißt, wenn ihr jetzt 2024 Wahlausschussmitglieder geworden seid, dann seid ihr bis 2029, bis der Neue sich bildet. Und bis dorthin seid ihr Personalvertreterinnen, nämlich im Sinne von Wahlausschussmitglieder. Das heißt, bis dorthin habt ihr den speziellen Versetzungsschutz und dürft ihr aufgrund eurer Tätigkeiten nicht benachteiligt werden. Ja? Ist es so. Und wenn jemand vom Wahlausschuss ausscheidet und eben dann nicht mehr Wahlausschussmitglied sein kann, weil er zum Beispiel eben einfach nicht mehr zur Dienststelle kehrt oder ja, sei es Pensionierung, sei es Kündigung, sonst was, dann kommt eben das Ersatzmitglied. Aber es kann niemand anderer nachrücken. Der Wahlausschuss ist gewählt mit 3 Mitgliedern oder 5 Mitgliedern und Ersatzmitgliedern und der ist es in den nächsten 5 Jahren. Da gibt es keine Dazukooptierung oder sonst was im Laufe der Zeit. Stimmt das nicht ganz, weil es kann nämlich schon wer dazu bestimmt werden, allerdings nicht vom Wahlausschuss selber, sondern es kann nur jenes Gremium, das den Wahlausschuss gebildet hat, kann sagen, okay, jetzt haben wir schon alle 3 Ersatzmitglieder verbraucht und jetzt haben wir eigentlich keinen mehr. Also es darf natürlich jenes Organ, das den Wahlausschuss gebildet hat, darf auch dann dazwischen per Beschluss wieder wen nachnominieren. Ja? Aber der Wahlausschuss selber kann nicht sagen, wir holen uns jetzt den dazu. Ja? Sondern der Wahlausschuss ist vom DA halt zu bilden, wenn es der Dienststellenwahlausschuss ist, und der kann eben dann auch wieder wen dazu nominieren. Und er muss natürlich dazu nominieren nach dem alten Wahlergebnis. Also er kann jetzt nicht sagen, ja, jetzt haben wir ein leichtes Wahlergebnis, jetzt haben wir einen leichten Wahlausschuss. Nein, den neuen Wahlausschuss haben wir erst 2029. Ja? Alles, was wahlausschussmäßig passiert, von 24 bis 29, geht nur aufs Wahlergebnis von 19 zurück, also auf die Mandatszusammensetzung, die bis 24 gewählt worden ist. Ja? Also es kann nicht der Sieger der Wahl vom November dann einen leichten Wahlausschuss bilden. Das geht nicht, ja? Sondern es können nur eben einzelne ausgetauscht werden von den Fraktionen von damals. Ja? Und selbst wenn die Fraktion gar nicht mehr existiert, weil es gar nicht mehr kandidiert hat, ihre Leute bleiben und bilden weiter in den Wahlausschuss. Und wenn wieder was neu zu bilden wäre, dann muss man die wieder fragen, wen schickt sie ein. Und bitte einfach noch ein Hinweis, wenn irgendwas unklar ist, wendet euch an den ZWA. Also auch wenn es einen Fachwahlausschuss gibt, wendet euch an den ZWA, weil die Zentralwahlausschüsse sind die zuständig sind letztlich für die ganzen Sachen. Ja?
Du, Gary, es gibt 3 Fragen aus dem Chat. Passt das jetzt?
Ja, ich tue jetzt das Bild einmal weg da, oder?
Ja, passt. Die erste Frage bezieht sich nochmal auf das Thema Briefwahl. Kollegin schreibt, wenn die Dienststelle auf 3 verschiedene Bundesländer aufgeteilt ist, muss es dann eine Briefwahl geben für alle oder gibt es an jedem Ort dann, also an diesen 3 verschiedenen wahrscheinlich, jeweils eine Wahlmöglichkeit? oder muss dann für alle die Briefwahl angeboten werden, weil es auf drei verschiedene Bundesländer aufgeteilt ist, die Dienststelle?
Die Schwierigkeit wird darin bestehen, dass der Dienststellenwahlausschuss, der hat ja maximal 7 Mitglieder, ja. Das heißt, theoretisch können die natürlich sagen, jeweils zwei von uns fahren in ein Bundesland und halten das Gewahl ab und nehmen die entgegen, ja. Also, was soweit ich weiß, ist die Praxis eben, dass man sagt, man braucht Briefwahl.
Okay.
Ja, und man muss es halt nur vom Zeitlichen her überlegen, aber man überlegt es einmal kurz. Auch die im Außenministerium schaffen es, dass die Sachen mit Briefwahl abwickeln, auch die Bundesheerler, die irgendwo in der Welt die Leute stehen haben, ja. Also das muss eh nur für Österreich möglich sein, dass ich das dann über Briefwahl abwickle.
Mhm. Okay. Ich ziehe dir vielleicht noch eine Frage vor. Du hast von Versetzungsschutz gesprochen. Beispiel im Schulbereich, Pflichtschulbereich, ist die Frage Versetzungsschutz aber nur innerhalb der Dienststelle und nicht, dass man sozusagen von einem Schulstand oder von einer, ja, von einem Schulstand gewechselt werden kann, oder?
Genau, ja, natürlich, ja. Also, das heißt nicht, wenn ich jetzt im Sozialministerium tätig bin und ich arbeite in einem Bereich und dann wollen sie mir in einen anderen Bereich tun, ja, das ist was ganz Normales, ja. Also solange ich in dem Bereich bin, wo ich als Dienststellenwahlausschussmitglied weiterhin ja meine Kompetenz habe oder als Dienststellenausschussmitglied, dann bin ich dort. Ne? Ich meine, in der Realität geht es ja eh weiter, weil wir haben ja heute wieder die gleiche Situation wie vor 5 Jahren. Die Regierung wird am 28. November vermutlich noch nicht stehen. Das heißt, die Ideen, wie die Ministerien wieder anders gebildet werden, ja, die werden erst aktiv werden, wenn wir schon gehört haben, ja. Und dann werden die Leute zum Teil tatsächlich woanders arbeiten. Und dann gibt es zwar die theoretische Bestimmung, dass wenn sich an einer Dienststelle 25% der Wahlberechtigten ändern, dann ist eine Neuwahl zu machen. Nämlich mit der Situation, die dann herrscht, ja, wenn die Dienststellen entsprechend anders geworden sind. Es gibt aber in Österreich leider, ich sage jetzt wirklich leider, weil ich es gescheiter fand, man würde neu wählen, aber es gibt leider die Praxis, dass sie dann bei den Neubildungen der Dienststellen vereinbaren, dass man die Personalvertreter lässt. Ja? Also ich sage euch ein konkretes Beispiel. Eine Kollegin von uns, die jetzt im Klimaministerium arbeitet, sitzt jetzt seit ein paar Wochen im ZA des Landwirtschaftsministeriums. Ja? Weil sie dort auf der Liste war, weil der Kollege in Pension gegangen ist und jetzt ist sie dort Personalvertreterin, obwohl sie ganz woanders sitzt. Ja? Ist möglich, weil damals vereinbart wurde, dass man die Leute dort lässt. Also da ist immer ein ganzer Bereich vom Landwirtschaftsministerium ins Klimaministerium gewechselt, ja, und das hat man einfach gelassen. Also das Gesetz würde eigentlich sagen, wenn sie das ändert mit den Dienststellen, dann werden auch die Organe neu gewählt und dann sollen die Leute, die jetzt betroffen sein wollen. Aber wenn's die Regierung anders will und das anders vereinbart, dann ja, ist es halt anders.
Gut, dann noch zum Thema Wahlzeugen, Wahlzeuginnen. Ich denke mir gerade, wenn man das erste Mal wo antritt, ich erweitere die Frage Richtung, wie bringt man die Namen der Wahlzeugen, Zeuginnen ein? Was ist die Aufgabe? Ich nehme an, das wird wahrscheinlich so die Frage abdecken.
Ja, genau. Also es ist so, dass Wahlzeugen haben ein bisschen ähnliche Funktion, wie ich zuerst gesagt habe, bei den Behindertenvertrauenspersonen im DA. Die Wahlzeugen nehmen an allen Sitzungen des DWAs teil. Und haben aber dort eben kein Stimmrecht. Ich meine, und sie haben in dem Fall kein Vetorecht, weil sie keine spezielle Aufgabe haben. Ja. Also sie nehmen dort teil, sie können dort mitmachen bei allem und natürlich auch mitreden, aber sie haben kein Stimmrecht. Dann, wenn es zum Beispiel jetzt bei der Frage geht, ist was gültig oder nicht, können sie also nicht mitstimmen. Ja. Aber sie können natürlich ihre Argumente einbringen. Es ist so, dass jede Wählergruppe ja das Recht hat, jede Wählerinnengruppe das Recht hat, eine Wahlzeugin zu benennen. Und daher erscheint es mir eben vernünftig, dass man mit Abgabe des Wahlvorschlages eben auch gleich mit abgibt und mitteilt, wer ist die oder der Wahlzeuge und plus eben auch hier eine Ersatzperson dazu benennen, die eben uns im Wahlausschuss eben dann vertritt.
Es gibt Gary, übrigens, ich habe da noch eine Frage dazu.
Ein Satz noch. Es gibt übrigens keine Beschränkung, dass eine Gruppe, die schon im Wahlausschuss vertreten ist, weil sie ja letztes Jahr schon kandidiert hat, ja, und Mandat hat, auch die der von Wahlzeugen nennen. Ich meine, also in dem Wahlausschuss, in dem ich da Jahrzehnte war, war es nicht üblich. Also wir, also FCG, FSGU, war ganz klassisch bei uns, ja. Wir haben nie Wahlzeugen benannt, weil wir eh vertreten waren. Aber wir haben einmal den Fall gehabt, dass die Roten rausgeflogen waren, ja. Das heißt, sie waren einmal nicht drin, dann sind sie in dem nächsten Wahlausschuss auch nicht drin, ja. Die haben natürlich dann auch einen Wahlzeugen benannt. Ja, also wer neu kandidiert natürlich, der kann sowieso einen Wahlzeugen nennen, aber es darf auch eine Gruppe, die vertreten ist, auch trotzdem auch einen Wahlzeugen benennen.
Gut, Alex, du hast eine Frage.
Ja, ich habe eine Frage. Also das heißt, wenn ich jetzt an, was ist so wie bei uns, ist der Alfred im Prinzip, die Saskia ist das Ersatzmitglied, gell? Kann ein Ersatzglied mit auch Wahlzeuge sein? Und wie viele Wahlzeugen kann ich an und für sich nominieren?
Eine. Jede Gruppe hat das Recht, einen Wahlzeugen.
Ja, also eine.
Du kannst dann Wahlzeugen, also ihr kennt's, wenn ihr auf Dienststellen, Fach- und Zentralausschussebene tätig seid, könnt's für jede Ebene wenn als Wahlzeugen benennen und Ersatz, aber die Saskia darf nicht im Dienststellenausschuss Ersatzmitglied sein, sozusagen, und gleichzeitig Wahlzeuge woanders, weil das geht nicht. Sie kann nicht gleichzeitig da und dort sein. Es müssen verschiedene Leute sein.
Na, das ist mir schon klar. Aber kann sie als Ersatzmitglied Wahlzeuge sein? Weil es geht ja darum, dass sie heute sagt, was weiß ich, wenn jetzt der Alfred, wenn jetzt der Alfred ist im Prinzip, der ist jetzt dabei bei den Wahlen, gell? Ja. Nachher sagt sie, ja, ich will eigentlich auch dabei sein, als Ersatzmitglied. Ist das dann bestimmt als Ersatzmitglied oder als Wahlzeuge? Ist sie dann Wahlzeugin oder Ersatzmitglied? Weil einen kann ich bestimmen, hast du gesagt.
Ja, es steht im Gesetz nicht drinnen, dass ein Wahlzeuge, also über ein Wahlzeugen steht nichts im Gesetz, ja? Okay. Die Wählergruppe kann ein Wahlzeugen benennen. Und wenn ihr sagt, okay, die Saskia wäre zwar die Vertretung oder ist die Vertretung vom Alfred, aber wir hätten sie gerne als Wahlzeugin, dann nominiert sie als Wahlzeugin. Das ist ja wurscht, weil wenn der Alfred dann einmal krank ist oder was, da kommt sowieso drin sein, aber wenn es Wahlzeugin ist, dann kann sie auch dabei sein bei den anderen Sitzungen. Ja?
Wenn der Alfred krank ist, theoretisch, mathematisch das sieht, kann maximal, indem wir eben die Armanatum, ist aus der Alfred plus eine Wahlzeugin, sind zwei Leute von unserer Fraktion. Mehr können nicht sein.
Richtig.
Ist das richtig?
Okay. Gut. Passt das so, Alex?
Dann ja, bitte, danke, super.
Ja, wunderbar. So. Ja, Gary, hast du jetzt noch was du heute noch irgendwie einbringen magst?
Naja, wenn wir jetzt direkt zu die Wahlausschüsse nicht Fragen haben, dann möchte ich schon noch gerne andere Sachen sagen, nämlich die in letzter Zeit an mich herangetragen wurden. Was durchaus auch zu Wahlzeuge passt und was eh die Sandra zuerst schon angesprochen hat, wenn sie ihr neu kandidiert und euch eben fragt, wie sollen die Formulare und so weiter ausschauen, wie gesagt, es gibt keinen Formularzwang, lasst euch bitte auch nicht abschrecken, wenn irgendwer sagt, na so kann das aber nicht ausschauen, ja, dann sagst du, ja, was muss gleich noch drauf sein, ja, dann wird er vielleicht sagen, ja, das und das, ja, das habe ich hergeschrieben, wie wir hassen, wer von uns kandidiert, ja, was unser Kurzform ist, ja. Was so leicht, und ich meine, zu was man kandidieren natürlich, zum DA, zum FA, zum ZA, bei den Personalvertretungswahlen am 27. und 28. November, nicht sollte draufstehen, also es gibt keine Vorschrift, und es gibt auch nicht die Vorschrift, dass alle Unterschriften auf einem Zettel sind, ja, also Beispiel, was der Alex zuerst gesagt hat, der braucht 100 Unterstützungsunterschriften für den ZA, der muss jetzt nicht einen großen Zettel finden, mit dem er durch ganz Österreich fährt und 100 Leute unterschreiben lässt, ja, sondern ich kann natürlich auch mehrere Zettel haben. Wenn auf dem Hauptzettel, auf dem, mit dem ich einreiche, wo meine Kandidaten, Kandidatinnen draufstehen, wenn da unten steht, Beilagen, ja, so und so viele Kandidatinnenunterschriften, so und so viele Unterstützungsunterschriften, ja, auf so und so viele Blättern, das steht drauf am Hauptzettel, und dann werden die Beilagen dazu geheftet, ja. Also, ich habe seit 1987 kandidiert auf den verschiedenen Ebenen, und das wurde noch nie von einem Wahlausschuss zurückgewiesen. Ich weiß, dass es Wahlausschüsse gibt, die sagen, die Zettelwirtschaft wollen wir nicht. Was heißt, die wollen wir nicht? Im Gesetz steht nicht, das muss so und so ausschauen. Ja? Und es ist einfach unrealistisch, weil zum Beispiel im Außenministerium, der kann jetzt einen Kandidaten, der in Bangkok Botschafter ist, jetzt einholen, damit er einmal Original unterschreibt oder so irgendeinen Scheiß. Ja? Sondern der schickt ihm den Zettel, ja? Der unterschreibt die Zustimmung, dass er auf der Kandidatenliste steht oder dass er die Unterstützungsunterschrift, und der bringt ihm das halt mit der Diplomatenpost wieder zurück und dann hilft er das halt dazu. Nicht? Und auf dem Zettel, wo er einreicht, steht drauf, ja, bei die einen vielleicht unterschreibe ich direkt am Zettel und bei den anderen steht, siehe Beilage. Ich habe es immer so gemacht, dass ich auf dem Zettel, mit dem ich eingereicht habe, wo drauf steht, ich kandidiere als so und so, ja, Initiative, unabhängige Gewerkschafterin und so weiter, ja, Kandidatinnen so und so, Name, Geburtsdatum, damit es eindeutig ist, wer es ist, Dienststelle, ja. Und die Unterschriften habe ich immer auf extra gezielt dazu da, weil ich habe bei meinem ZA 48 Leute auf der Liste gehabt. Ja, das habe ich übrigens erst noch nicht gesagt, wie viele Leute, ich habe gesagt, man muss mindestens einen Kandidaten haben, wie viel darf man maximal draufschreiben? Maximal das Vierfache, was an Mandaten gibt. Also wenn ein DA aus 3 Leuten besteht, dann kann ich 12 Leute auf meine Listen schreiben. Ja? Warum ist es sinnvoll, mehrere draufzuschreiben? Weil ja in den nächsten 5 Jahren darf ja nur jemand nachrücken oder auch bei einer einzelnen Sitzung, wenn vertreten, wenn er oder sie auf dieser Liste gestanden ist, mit der man eingereicht hat. Nur die Leute dürfen in den nächsten 5 Jahren diese Liste vertreten. Niemand anderer. Da kann man wirklich niemanden noch nominieren. Ja, da gibt es keine Nachnominierungsmöglichkeit. Wenn ich jetzt kandidiere mit 3 Leuten, die alle nächstes Jahr 65 werden, okay, dann muss ich hoffen, dass die verlängert werden und bis 67, bis 69 arbeiten dürfen. Aber wenn nicht, wenn sie ruhestandsversetzt werden oder sonst was, ja, dann habe ich niemanden mehr und dann bleibt mein Mandat frei. Ja? Also maximal das Vierfache. Nur falls es mich interessiert, gell, wenn du mit einer Person kandidierst und dann findest du so tollen Anklang, dass du mehrere Mandate machen würdest, dann bleibt das Mandat frei. Das wird nach dem Thomschen Verfahren einfach nicht vergeben. Ja? Weil angenommen, du hast die zweite und die dritte Quest im Thomschen Verfahren auch, ja, zweite und dritte Quest zahlen und hast eigentlich 3 Mandate, bist aber alleine, dann bleiben die 2 frei. Das kann dazu führen, dass die Wahl sinnlos war, weil ein Personalvertretungsorgan ist nur dann handlungsfähig, wenn mindestens 50% der vorgesehenen Mandate besetzt sind, weil nämlich eine Sitzung nur stattfinden kann, wenn mindestens 50% da sind, ja, sonst kann keine Sitzung stattfinden. Also wenn ich jetzt ein DA mit 3 Leuten habe und einer macht 3 Mandate und der andere 0 und der eine hat aber alleine kandidiert, dann kann er dem Zentralwahlausschuss mitteilen, ich ersuche eine Neuausschreibung unserer Wahl, weil sie hat ein nicht umsetzbares Ergebnis gebracht. Ja. Aber der Normalfall ist, es bleiben vielleicht einzelne Mandate frei, weil jemand wirklich mehr Stimmen gekriegt hat, als er glaubt hat oder als er Leute gehabt hat. Und die bleiben frei, die ganzen 5 Jahre. Kann nicht die anderen sagen, wir besitzen das noch. Das geht nicht, die bleiben frei. Ja. Gut, also wenn es zum Einreichen Fragen habt, wie gesagt, wendet euch an die Sandra. Die wird euch dann das, was die Hanna vorgeschlagen hat, übermitteln. Und im Lehrerbereich könnt ihr euch an den Bernd oder an mich wenden. Und ja, was immer. Aber jedenfalls schaut, dass halt die wesentlichen Sachen drauf sind. Wählerinnenliste für die Wahl am, ja, Dienststellenausschuss, Fahrerausschuss, Zentralausschuss oder Behindertenvertrauenspersonenwahl am 27.18. November. Kandidat, also Name, Kurzform, Kandidatinnen, 1, 2, 3, mit Name, mit Geburtsdatum, Dienststelle packen die auch natürlich nicht, außer es sind eben wieder mehrere Sachen, dann kann man das zuschreiben, wo man den eben tatsächlich dann sieht und erwischt und eben dann die notwendigen Unterschriften beibringen. Das ist es. Es muss nichts Besonderes sein. Das können handgeschriebene Zettel sein und ich meine, weil ich das erste Mal kandidiert habe, 87, habe ich gerade meinen ersten Computer gekauft, aber da haben es tatsächlich noch handgeschriebene Wahleinreichungen gegeben. Ja? Darf man. Ist nicht verboten. Wenn ihr auf ugoe.at, also auf ugoe.at geht, da habt ihr es ja auch dann direkt eben die Möglichkeit, eben die Wahlsachen anzuschauen und dort eben auch mit uns Kontakt aufzunehmen.
Mhm. Ja. Vielleicht noch, weil es gestern in einer Gruppe aufgetaucht ist, die Frage, wenn ein Wahlvorschlag bereits erstellt ist und man beginnt, die Unterstützungserklärungen zu sammeln und es sollte sich dann noch ein Kandidat, eine Kandidatin finden, wie ist da vorzugehen?
Man unterstützt, die Unterstützer, Unterstützerinnen unterstützen nicht einen einzelnen Kandidaten oder eine Kandidatin und gar keine bestimmten Kandidaten, die unterstützen eine Liste. Das heißt, auf der Liste, wo die Unterstützerinnen unterschreiben, da würde ich keine Kandidaten draufschreiben, das ist ja Blödsinn, sondern da steht drauf, hiermit unterstütze ich die Kandidatur beim DA, der Liste sowieso. Und das ist völlig unabhängig davon, ob die Kandidatenlisten schon fertig ist oder nicht. Also, ich meine, wir sammeln alle Unterstützungsunterschriften, bevor unsere Kandidatenliste. Die Kandidatenlisten müssen am 23. Oktober fertig sein, ja, aber da müssen auch die Unterstützerinnen da sein. Ja, also die brauche ich nicht erst nachher sammeln. Also wenn ein Wahlausschuss behauptet, die Unterstützungsunterschriften müssen auf dem gleichen Zettel wie die Kandidatinnenunterschriften drauf sein, dann sollte man mal sagen, wo die steht. Ja? Ich meine, wenn jetzt wirklich Wahlausschüsse auf sowas beharren und dann diesen nicht entgegennehmen, dann ist das ein Grund, die Wahl anzufechten. Ja? Und es hat angeblich, was heißt angeblich, es hat eine Wahlanfechtung gegeben und zwar deswegen, ich glaube, die ist auch dann durchgegangen, nicht die Wahlanfechtung, wie war das? Die Wahl wurde angefochten, weil eine Gruppe kandidiert hat mit Unterschriften, die nicht zuordnenbar waren. Und zwar insofern nicht zuordnenbar waren, da war ein Zettel mit Unterschriften drauf und auf dem Zettel ist nicht drauf gestanden, für was die Unterschriften sind. Ja? Das heißt, die haben Zettel zusammengekauft, ja, von lauter Unterschriften, wo aber auf dem einzelnen Zettel, wo die Person unterschrieben hat, nicht draufgestanden ist, für was sie da unterschreibt. Ja? Also ich darf natürlich nur die Leitzettel hinlegen zum Unterschreiben, auf denen draufsteht, ja. Das ist eine Unterstützungsunterschrift für und so weiter, ja. Oder ich unterschreibe, dass ich Kandidat bin für und da muss draufstehen, was das ist, ja. Also ich kann nicht sagen, ja, wir fangen die Listen vorne an und auf Seite 2 steht dann schon immer drauf, für was ich eigentlich unterschreibe. Also das muss einfach klar sein, ja. Es hat übrigens der Wahlausschuss nicht wirklich das Recht, dass er echt reinredet beim Namen, ja. Ich meine, er kann natürlich sagen, er kann dann reinreden, wenn zwei Listen kandidieren, die gleich heißen, ja. Dann ist er sinnvoll, wenn er reinredet. Wir haben einmal im Wahlausschuss den folgenden Fall gehabt. Es hat eine Liste eingereicht, jetzt bei der Gewerkschaftswahl nämlich, ja. Es hat eine Liste bei der Gewerkschaftswahl eingereicht und es hat sich herausgestellt, dass der Spitzenkandidat, also da waren alle möglichen Leute drauf, ja. Nur der Spitzenkandidat hat nicht kandidieren dürfen, weil der ist erst gerade bei der Gewerkschaft beigetreten. Weil es gilt auch bei der Gewerkschaft das Gleiche. Du musst seit April Mitglied sein, damit du kandidieren darfst. Und das war er nicht. Jetzt hat die Listen aber genau nach seinem Namen geheißen. Dann haben wir als Wahlausschuss gesagt, ja, wir erlauben euch, dass den Listennamen ändert, nachdem, wie es wollt, aber jedenfalls, wenn ihr dann einen Listennamen habt und der steht gar nicht drauf, dann werden sich die Leute fragen, was soll das. Also da haben wir als Wahlausschuss einen anderen Namen vorgeschlagen. Aber wenn die gesagt hätten, ja, aber der ist so bekannt, wir bleiben trotzdem, dann müsst ihr es akzeptieren. Ich erzähle euch noch eine kurze Parallelgeschichte von einem anderen Bereich, nämlich von den Gemeindebediensteten. Die haben wir vor kurzem gewählt, ja. Da war tatsächlich die Idee, dass eine Gruppe nicht kandidieren darf unter diesem Namen, weil in ihrem Namen kam Union vor. Denen der Gewerkschaft heißt der Union, ja. Also das wäre so, wie bei uns in keinem Namen von einer Wählergruppe Geld vorkommen darf, ja. Bei uns ist es aber fast üblich, dass die schreiben FSG Geld oder eben bei uns eben U Geld oder sowas, ja. Also, und dann haben eben unsere Leute eben diese Rückweisung des Wahlvorschlages eben abgelehnt, weil sie wollten eben auch Union eben, das ist eine mein Teil dieser Gewerkschaft, nicht? Und es wurde dann nicht akzeptiert, nicht? Aber der Wahlausschuss entscheidet das und wenn er es entscheidet, ja, dann muss man es zunächst einmal akzeptieren. Und wenn man dann sagt, das Wahlergebnis ist jetzt genau nicht so, wie es wir gewünscht hätten, weil der Wahlausschuss uns was vorgeschrieben hat, was ihm nicht zusteht, dann müsste man die Wahl beanspruchen. Aber entscheiden wird der Wahlausschuss zunächst einmal. Beanspruchungen gingen übrigens dann Verwaltungsgericht, ja? Hast das?
Ja, ich habe noch eine rechtliche Frage.
Bundesverwaltungsgericht hast du, ja? Also nicht der Verwaltungsgerichtshof, sondern gingen ans Bundesverwaltungsgericht. Bitte, ja.
Alex. Wer überprüft die Unterschriften?
Der Wahlausschuss.
Ja, warte, wird der jetzt so und unrufen oder was? Oder macht er da.
Na, wieso? Ich meine, was hast du überprüft?
Nein, ist ja wurscht, ich bin jetzt ja kein Betrüger oder irgendwas anderes. Jetzt mache ich einfach, weil ich so, ich hab, weiß ich, 20 zu wenig. Na, hab ich halt, weiß ich, wie die berühmten Hasen, da schreib halt alle 20 Nummern auf mit irgendeiner Unterschrift, nicht? Mann, ist ein Betrug, ist alles keine Frage, gell? Aber wer kontrolliert das?
Der Wahlausschuss. Also, ich kann
das nicht. Ja, mit welcher rechtlichen Wohntube, bitte?
Na, schau, der Wahlausschuss kann einmal, ich meine, das Einfachste ist, also wir haben es immer so gemacht, ja. Wir haben im Wahlausschuss immer gesagt, ich meine, da war für jede Gruppe wer dabei, zumindest der Wahlzeuge. Und dann haben wir zu dem gesagt, jetzt einmal sehr ehrlich, ja. Ich meine, sind das lauter Leute oder müssen wir jetzt bei jedem Einzelnen alles überprüfen, ja. Und der hat gesagt, na sicher haben wir da keine Falschen drauf. Ich meine, alles, was recht ist, das könntest du uns wohl glauben, ja. Und dann haben wir das geglaubt. Wenn natürlich jetzt tatsächlich der Verdacht auftritt, ja. Ich meine, das kann doch ja passieren. Dann steht da ein Name drauf, wo der sagt, der hat für euch unterschrieben, der dürft ihr aber jetzt an. Ja, wenn das im Wahlausschuss passiert und der ruft den an und der sagt, ja. Nein, habe ich nicht unterschrieben, dann kannst du immer noch drauf sagen, das ist aber jetzt ein falscher Hund. Der hat mir unterschrieben, weil der darf bei alle unterschreiben, ja? Und der streitet das jetzt ab. Dann wird es kritisch, ja? Dann steht Wort gegen Wort.
Also ist er pleite, nicht?
Naja, das ist schon, der Wahlausschuss entscheidet dann, der glaubt dem einen oder dem anderen, ja? Der kann dann sagen, gut, vergiss, dass wir die angerufen haben, ist eh wurscht, ja? und sagt, auf die Stimme kommt es nicht an, also auf die Unterschrift kommt es nicht an.
Ja, aber das entscheidet aber dann der Wohlausschuss, der was jetzt beim DA ist, oder der andere Wohlausschuss, der was beim CETA ist und
nein, der eine nein, es entscheidet jener Wahlausschuss, bei dem du einreichst.
Hey, ich reiche bei drei ein.
Nicht? Ja, aber die DA-Wahl entscheiden der Alfred und Co. und die FA entscheiden sie im Land und ZA entscheiden sie im Bund. Bei euch, ja?
Ja, da schon nicht, aber jetzt nehmen wir mal an, nicht rein rechtlich, gell? Jetzt sind so, ist ja wurscht. Da sind aber jetzt, ist ja wurscht,
Alex, es nutzt nichts. Wir können jetzt hin und her diskutieren, was wir wollen. Der Wahlausschuss ist kompetent, das zu entscheiden, und der entscheidet es. Fertig. Und das Einzige,
was wie dann als Kogler, wenn ich umtritt, oder als Vico, ist ja wurscht, das Recht, dass ich, wenn es konnte dann so weit gehen, dass ich nicht umtreten darf, weil sie sagen, der hat zu wenig Stimmen.
Natürlich. Ich meine, du brauchst das ja nicht herzaubern, weil wir haben ja genau die Situation in anderen Ländern, in anderen Demokratien unter anderem, wo wir das ja laufend haben, dass Gruppen nicht kandidieren dürfen, weil gesagt wird, ihr habt da Verstorbene und sonst irgendwas auch von alles Mögliche behaupten und die Leute einfach nicht zulassen. Ich meine, in Österreich sind solche Fälle noch nicht bekannt, aber theoretisch kann es passieren, dass die sagen, den Namen können wir nicht lesen und der ist gar nicht mehr, der war am Stichtag 18. September war der gar nicht mehr da oder was weiß ich oder sonst irgendwas, wenn sie das machen und wenn sie dir die Wahl verhindern und du bist aber überzeugt davon, dass das alles korrekt war, dann bist du nicht am Stimmzettel drauf, weil der Einspruch vom Bundesverwaltungsgericht sicher nicht so schnell behandelt wird, beziehungsweise vielleicht entscheidet das eh so schnell. Wenn der Wahlausschuss sagt, du darfst nicht, dann kannst du das beeinspruchen und dann hat es das Bundesverwaltungsgericht zu entscheiden. Steht übrigens in die Unterlagen da eh drin, die
Deutschen. Also das heißt, war dann im Prinzip dann nein wollen oder wie auch immer, wenn es für mich
ausfällt. Wenn sie es rechtzeitig entscheiden und du kommst eh trotzdem noch am Stimmzettel drauf, dann passt's. Und wenn nicht, dann, und das wird eben nachher entschieden oder sowas, dann gibt es eben Wiederholung der Wahl. Ja, Wiederholung der Wahl kennen wir, hatten wir in Österreich ja auch mit Van der Bellen und Hofer wiederholte Male. Es gibt's ja, ist ja so, jetzt kann ja was passieren.
Okay, passt, danke.
Oder Berlin vor kurzem, nicht? Berlin war ja auch, das war nicht einmal eine generelle Wiederholung, aber da war in einzelnen Wahlbezirken irgendwas und die Nachwahl hat tatsächlich eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse sogar gebracht. Ja, ist alles möglich, ja? Gibt's. Wäre ja nicht zum ersten Mal, aber wir sind halt gewohnt, dass bei uns alles ordentlich abläuft. Wir sind ja schließlich Staatsdiener und machen das alles sehr ordentlich und nehmen unsere Verantwortung wahr.
Gut? Naja, das würde ich mir jetzt mal sagen. Die Polizei widerspiegelt die Bevölkerung und die Bevölkerung die Polizei. Also das heißt, wir haben Mörder, Pädophile, wir haben alles. Weißt du, was ich meine? Also deswegen Betrüger wo so ist nicht. Also so ist das
auch nicht. Du wirst ja wohl nicht behaupten, bei den Lehrern haben wir das alles nicht, oder was?
Wir keine sind die Ahnung. Gut,
Alex, wir sind auch die Lehrer.
Nein, will ich nicht sagen.
Nein. Also jetzt... Bernd beendet die Privatgespräche und sagt...
Ja, ich wollte gerade... wie schaut es denn aus, Gerrit? Gibt es von deiner Seite noch Punkte, die du ansprechen magst, beziehungsweise gibt es unter den Teilnehmerinnen jetzt noch, bevor wir dann zum Ende kommen, noch irgendwelche letzten Fragen, wo ihr sagt, jetzt noch Fragen, weil dann ist es zu spät. Ist noch was offen? Gibt es noch was? Weil ich würde sagen, es ist 7:30, dann ist das eher eine gute Zeit, irgendwie zu beenden. Vielleicht kann man das nochmal aufrufen, dass man Kollegen, Kolleginnen auch aus anderen Bereichen motiviert zu kandidieren. Wie so oft gesagt, nur dort, wo wir kandidieren, sind wir auch wählbar. Und wo wir wählbar sind, dann gibt es Alternative. Gary, bitte.
Ja, ich kann das insofern verstärken von Bernd. Es geht ja bei einer Wahl um mehrere Sachen. Es geht einerseits darum, dass wir den Kolleginnen und Kollegen eben eine parteiunabhängige Personalvertretung anbieten wollen, dass wir eben schauen wollen, dass es auch im öffentlichen Dienst eben nicht um Freihandelwirtschaft und um irgendwelche Leitern geht, die man halt dann mit Hilfe auch von Personalvertretung nach oben geht oder so, sondern dass man eben das, was im Personalvertretungsgesetz drinnen steht, eben Die Aufgabe ist eben, auf die Einhaltung der Gesetze zu achten und auf die Interessen der Bediensteten zu achten, eben von gesundheitlichen, sozialen, kulturellen und so weiter. Und das wirklich ernst zu nehmen und eben alles andere hinten anzustellen als Personalvertretung. Und das wollen wir den Kolleginnen anbieten. Dabei wollen wir eben euch unterstützen, wenn ihr kandidiert. Und der andere Aspekt, wie gesagt, der Gewerkschaftswahl, der Wahl, habe ich jetzt erst schon gesagt, ist eben, dass eben diese Personalvertretungswahlen eben ganz wesentlich auch die Zusammensetzung in der GÖD bestimmen, weil eben die GÖD eben sich in den allermeisten Fällen und auf Bundesebene ja nirgends, weil in der GÖD darf ja auf Bundesebene nicht gewählt werden von unserer derzeitigen Geschäftsordnung her, sondern maximal auf Landesebene. Aber wie gesagt, die Personalvertretungswahlen bestimmen tatsächlich auch die Stärkeverhältnisse in der GÖD, die eben derzeit so sind, so grob gesagt 60% schwarz, 30% rot und eben knapp 10% wir. Und das kann sich ändern. Und wir hätten halt gern, dass wir so zulegen, damit wir eben dann eben zwei Mandate im Vorstand haben, auch wenn der wieder eben auf ursprüngliche Größe verkleinert wird. Momentan sind halt Sandra und ich gemeinsam jetzt seit einem Jahr im Gewerkschaftsvorstand, weil ihn die FCG vergrößern musste, sage ich jetzt einmal, weil sie wollten wenn bestimmten drinnen haben, der vorher nicht drinnen war. Und nachdem sie keinen rausschmeißen wollten, haben sie auch im Vorstand vergrößert. Kann man ja tun, wenn man die Mehrheit hat, beschließt man entsprechend was und das hat eben in dem Fall uns genutzt, weil das nächste Mandat stand eben uns zu, der erste sind wir zuerst dran gekommen und jetzt sitzen wir zu zweit drinnen. Wenn wir allerdings nach der nächsten GÖD-Zusammensetzung eben den Vorstand wieder auf das in der Geschäftsordnung stehende Maß zurückgekürzt bekommen und wenn wir eben nicht 3-4% dazugewinnen, dann ist mein Nachfolger, meine Nachfolgerin alleine drinnen oder sitzt halt die Sandra dann allein drinnen, weil ich bin ja alt, ich darf ja von der Altersklausel her nicht mehr kandidieren für die Gewerkschaft. Wir haben auch in der Gewerkschaft die Altersklausel, dass man, wenn man 65 ist, nicht mehr kandidieren darf. Also bin ich ja jetzt nur mehr auslaufend drin. Aber das ist eben der Grund, warum wir eben uns bemühen, die Menschen zu motivieren, eben zu kandidieren. Warum wir eben sagen, ihr braucht euch keine Sorgen machen über Formelles oder sonst irgendwas. Und warum wir eben auch gesagt haben, wir kratzen alles unser UGÖD-Geld zusammen, um eben die Menschen auch ein bisschen zu unterstützen, sei es eben die Dienststellen zu besuchen, sei es eben dort ein bisschen was zu bringen. In das andere im Bereich halt Zotterschokolade, bei uns halt eher Kugelschreiber und was immer halt. Weiß ich nicht, die Polizisten machen wahrscheinlich Gewinnspiele wie üblich und verteilen halt so ein bisschen was. Also jeder hat seine Schwerpunkte, wo er eben Dinge, Gewürzsackerl sind jetzt das Neueste. Hannes, der heute auch da ist, hat 45.000 Gewürzsackerl bestellt mit dem UG-Aufdruck, die wir unter das Volk bringen werden, damit, weil wir sind eben auch die Würze da in dieser Tätigkeit. Und ja, sagt es den Leuten weiter, wie jetzt bei der Nationalratswahl immer gesagt wird, wer hat irgendein berühmter Schauspieler, irgendwer hat heute wieder aufgerufen, man soll wählen gehen, nicht? Oder irgendein Auslandsösterreicher, der aufgrund seiner Nazi-verfolgten Mutter jetzt österreichischer Staatsbürger geworden ist, irgendein berühmter Regisseur, ich bin den Namen schon wieder vergessen, hat heute abgerufen, geht's wählen, ja? IGA wählen, ja? Obwohl ich gerade weiß, erst einmal, wo ich berechtigt bin, sagt es auch den Jungen, es ist nicht wurscht, ja? Geht's wählen, überlegt euch das auch bei den Personalvertretungswahlen. Und allen, die schon seit April im Dienst sind, sagt's, lasst euch auch, deklariert euch, sagt's, ich will keine Parteipolitik, ich will bei den Unabhängigen mitmachen. Lasst sich auch bei uns auf die Listen schreiben. Und wenn jemand sagt, ich kann nicht für den ZA kandidieren, ich bin ja noch viel zu jung, ja, dann sage ich als ehemaliger Religionslehrer, das haben sie vor 3000 Jahren auch schon gesagt, den Schmäh, den hat der Moses schon probiert, dass er gesagt hat, ich bin noch viel zu jung, ich kann das alles nicht. Ich meine, hey, jeder ist einmal jung, ja. Ich meine, ich war auch keine 30, bis ich erst einmal kandidiert habe, ja. Man lernt dazu, man wächst an der Aufgabe, ja. Ich meine, den Bernd zum Beispiel, den habe ich vom Segen ja schon ganz lang kennt, ja. Und dann hat sich herausgestellt, man, das ist ja ein toller Personalvertreter, hey. Ja, nicht? Das ist einfach herausgekommen aus ihm, ja, mit dem Amt wächst man. Und im Übrigen, nur ganz
locker. So, jetzt müssen wir dann langsam beenden.
Nur ganz locker gesagt, ja. Falls jetzt zufällig jemand Kontakt hat zu einem Landwirtschaftslehrer, ja. Bei den Landwirtschaftslehrern kann man immer schon, ja, seit es das BVG gibt, seit über 50 Jahren, kann man immer nur schwarz wählen. Wenn sich da mal einer hinstellt und sagt, hey, ich kandidiere jetzt wohl was anderes. Ich weiß eh, dass ich kein Mandat mache, weil die Bauern sind anders, aber, man kann auch kandidieren, wenn man keine Chance hat auf ein Mandat. Um den Leuten die Möglichkeit zu geben, einmal was anderes zu wählen als Parteifraktion. Ja, das ist doch auch mal Motivation. Ich opfere mich dafür, dass ich mein Name da hinschreibe, damit die Leute endlich einmal eine Wahl haben. Ja, das ist ja auch eine schöne Sache. Dankeschön, und das war das Wort zum Mittwoch, oder was ist ja, Dienstag.
Ja, danke. Gut, also wie gesagt, nochmal der Aufruf, wenn ihr Leute aus anderen Berufsgruppen kennt, einfach an die Wahl-AG schreiben. Wir unterstützen neue Gruppen, neue Kandidaturen, weil es einfach wichtig ist, möglichst breit aufzutreten. Danke euch fürs Teilnehmen, auch im Chat steht, danke an die Teilnehmerinnen für die Fragen und alles Gute uns allen. Wir rocken das, schreibt die Sabine. Schönen Abend euch und ja, bis auf ein Wiedersehen irgendwo. Ne? Übrigens, 11.10. gibt es in Wien die U-Göt, den Wahlstart und am Abend im Ammerlinghaus ein Fest dazu. Wer Zeit hat in Wien, 19 Uhr Ammerlinghaus nach der U-Göt Wahlkampferöffnung in der Göt. Schönen Abend euch, alles Gute.
Danke, okay, auch. Ciao, Papa. Tschüss.
Wunderschöne Abschlussworte, Gary. Danke dafür. Die waren sensationell.
Danke, Gary. Ciao.
Ein U-Göt-Café zum Thema Personalvertretungswahl. Moderation Bernd Kniefatz. Im Gespräch Gary Fuchsbauer mit Sandra Gaubmann, Alexander Kogler, Saskia Dulnig, Alexandra und Sabine Hammer und anderen. Eine Aufnahme des Livestreams vom 10. September 2024.